Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag, genau.
Da sind wir mal wieder, heute mal an einem Samstag, falls die Software, ich wollte gerade sagen, falls die Software heute rauskommt, nein, falls die Episode heute rauskommt.
Ja. Ja. Genau, die 601 übrigens, also der Tag danach.
Ja, die Woche danach, der Tag danach, die Woche danach.
Die Folge danach.
So. Die Folge danach, ja.
Die Folge danach. Der Tag danach als Anspielung auf den Titel.
Ach so.
Ja, weil das politische Geschehen ja momentan auch so dolle ist, ja, und einige ja schon den Dritten Weltkrieg herbeireden.
Naja.
Deswegen der Tag danach. Ja.
Um Gottes Willen, jetzt hast du das Fass machen
die
wir.
Die Stimmung
aber,
direkt wieder.
Das Fass machen wir nach wie vor aber nicht auf.
Welches?
Also das politische Weltgeschehen machen wir jetzt nicht, das wollen wir nicht thematisieren.
Ja.
Wir wollen doch allen Hörern und Hörerinnen ein Zuhause geben, die ein wenig Eskapismus betreiben wollen.
Ja, okay, so ab und zu könnte man uns ja schon vorwerfen, dass wir vielleicht so 2-3 Sachen ansprechen, ja, aber
ja,
das Fass können wir gerne zulassen heute,
ja. Ja, aber da gibt es andere Podcasts, die das besser machen.
Ja, vor allem viel besser informiert machen.
Ja, weil sie sich dementsprechend auch besser informiert haben, besser recherchiert haben und ja, sich besser damit auskennen. Und ja, jeder so, wie er mag und jeder so, wie er seinen Podcast thematisch aufstellt, ganz klar.
Genau.
Und wir sind ja nun mal so ein bisschen in der Apple-Bubble zu Hause.
Ah, aber bei Apple-Bubble. Jetzt habe ich schon wieder ganz vergessen.
Siehste?
Momentan ist in den Staaten doch hier die
Frisbee?
Weltmeisterschaft. Also hier dieses auf dem Feld mit den, also wo der Marcus Brownlee doch auch aktiv ist in der Liga. Der macht doch im Mixed, glaube ich, momentan nimmt der an der Weltmeisterschaft teil. Meinst du, das ist nicht Frisbee Golf, das andere auf dem Feld, sag doch mal.
Polo? Nein. Polo ist mit den Pferdchen.
Ja, genau, Polo ist Pferdchen.
Ja.
Nee, die spielen, nee, nicht Frisbee Soccer, Frisbee.
Nee. Cricket? Auch nicht.
Nee.
Ist auch auf der Wiese. Jetzt haben wir aber so einige Sportarten durchgearbeitet.
Meinst du, mir fällt es jetzt
ein? Rugby? Auch nicht?
Nein.
Dann gibt's noch Baseball. Football? Nee.
Meinst du, mir fällt es jetzt ein? Ist ja auch egal.
Ja, also bevor wir jetzt noch 2 Stunden dran rumgehen.
Weil ich wollte Sport sagen, aber
ja.
Ultimate Disc League nennt sich die Liga in Amerika, sowas.
Okay.
Genau.
Und da macht Marcus Brownlee mit, oder was?
Ja, der ist da mit dabei für Team USA.
Okay, das wusste ich jetzt gar nicht.
Ach, er wusste nicht, dass er spielt?
Nee, ich
der spielt auf einem richtig professionellen Level, also der ist Hammer. Der ist richtig gut im Sport, ja.
Okay, naja, sieht ja auch ganz sportlich aus, aber das hat ja nichts zu sagen. Es gibt Leute, die sehen sportlich aus und sind nicht sportlich, also von daher. Aber so gut bin ich nicht informiert. Ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Marcus Brownlee Ultra-Fan. Also ich finde die Videos gut, die er macht.
Ich ja auch nicht. Ich habe es halt nur mitgekriegt, auch weil er ab und zu mal was postet zu dem Thema auf Instagram.
Okay.
Und der war ja in der Stadt, oder er war gerade angereist und da war ja die Apple-Veranstaltung, da hat er aus dem Hotelzimmer heraus ja das YouTube-Video gemacht, weil dann, wie gesagt, da auch das Turnier angefangen hat und die sind anscheinend, so wie ich das so mitgekriegt habe, ganz gut dabei. Die müssten jetzt in den Semis sein.
Okay.
Also Team USA und haben da ein paar richtig gute Ergebnisse eingefahren. Ich bin mal gespannt, wie es dann ausgeht.
Okay, gut. Da habe ich doch wieder was dazugelernt. Da hat sich doch das schon gelohnt, dass wir heute mal wieder einen Podcast aufgenommen haben. Da habe ich doch was mitgenommen.
Ja, und vor allem dann noch Sport und dann sowas Exotisches.
Ja, naja gut, ich bin jetzt nicht unbedingt abgeneigt, mir Sportarten im Fernsehen anzuschauen etc. Also ich so ganz sportuninteressiert bin ich jetzt nicht. Kommt immer auf die Sportart an. Ja. Gut, aber du hast gerade eine schöne Überleitung gebaut. Das Event, ja, das fand ja dann zu einer sehr unglücklichen Zeit statt. Ja, das stimmt. Aber das wussten wir schon in der letzten Sendung. Und
ich glaube, bei uns war es 1 Uhr früh, oder?
1 Uhr morgens, genau.
Genau.
Da muss einer aber wirklich richtig ambitioniert sein und früh aufstehen.
Ich hatte dich ja angeschrieben hier, hast du den Wecker gestellt?
Ja, da dachte ich auch, sag mal, kannst doch alte Menschen jetzt nicht so unter Druck setzen.
Ach komm, du bist jünger als ich.
Das bisschen, das ist auch nicht viel. Nee, ich muss zugeben, ich war so um 12 Uhr noch wach oder vielleicht war ich dann auch schon wieder wach, ich weiß es nicht mehr ganz genau und habe dann überlegt, naja komm, die eine Stunde, die kannst jetzt auch noch versuchen wach zu bleiben. Und habe gesagt, ach nee, doch nicht, weil ob ich das dann auch inhaltlich komplett mitschneide, ist dann auch noch eine andere Sache. Und ehrlicherweise habe ich auch nichts bereut, weil ich bin dann morgens wach geworden, habe mir das dann entspannt zum Frühstück angeschaut. War ja auch nur eine halbe Stunde. Und in der Zeit kann man ja nebenbei so ein bisschen frühstücken und konnte das ganz gut verfolgen. Die Uhrzeit habe ich dann im Nachhinein immer noch nicht ganz verstanden, warum sie es um die Zeit gemacht haben. Es war wahrscheinlich ein Experiment, weil am Anfang gab es ja viele Diskussionen, ja, vielleicht mit Tokio, vielleicht irgendwelche Game-Geschichten mit Capcom etc., dass man auf diesen Teil der Erde etwas mehr Rücksicht nimmt, weil es vielleicht da relevantere Informationen gibt, die vielleicht dafür interessant sind, auch zur Primetime auszustrahlen. Aber das hatte damit ja sehr wenig zu tun, weil um Gaming ging es ja nur sehr indirekt, mehr oder weniger, bei dem Event.
Ja, vor allem, ich glaube, vor Ort war es was, 19 Uhr?
Ich glaube, 20 Uhr, wo es gestartet ist, glaube ich. Oh, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht so ganz im Kopf.
Ja, ich habe es auch nicht live verfolgt. Mhm. Ich habe 1 Uhr gesehen und habe dann gedacht, oh nee.
Nein.
Da ist mir mein Schlaf dann doch wichtiger.
Ich meine, wenn man jetzt irgendwo professioneller Journalist ist und Inhalte dann auch zeitnah veröffentlichen möchte, da mag das vielleicht interessant sein, aber selbst dann kann man das noch morgens in Ruhe machen.
Guck mal, früher die ganzen Live-Blogs, die da immer waren zu den ganzen Veranstaltungen und heute.
Ja, die gibt's ja teilweise immer noch, so Live-Ticker, die dann gemacht werden. Also zu normalen Keynotes. Ich glaube, bei dieser Keynote waren wenige Medien unterwegs, die Live-Ticker gemacht haben. Es sei denn, du warst als Journalist vor Ort und konntest dann logischerweise dann zu einer vernünftigen Vor-Ort-Zeit berichten. Das war dann was anderes. Es waren, glaube ich, auch nur ganz wenige Journalisten eingeladen. Es gab ja dann in New York ein Event. In einem Apartment, so ein Doppelstock-Apartment, was Apple ja öfter mal benutzt für solche kleineren Veranstaltungen, wo, glaube ich, so circa 60 Journalisten eingeladen waren. Und ehrlicherweise muss ich sagen, das hätte jetzt auch nicht sein müssen, weil man hat im Endeffekt vom Design oder von Dingen, die man jetzt vor Ort anfassen muss, gar nichts gesehen. Die Geräte haben sich gar nicht vom Design verändert. Also die iMacs haben sich nicht verändert und die MacBook Pros haben sich auch nicht verändert, abgesehen von einer Farbe. Da kommen wir dann im späteren Verlauf der Sendung nochmal zu. Hat sich da letztendlich auch nichts verändert. Und daher muss man jetzt kein Hands-on-Event machen, nach meiner Meinung.
Ja, okay, die haben die Geräte gezeigt bekommen, genau.
Ja.
Es waren ja einige eingeladen, auch aus die üblichen Verdächtigen, ja, die auch dann teilweise auch filmen durften. Die natürlich unter NDA standen, bis halt das Event dann wirklich dann auch durch war. Aber die dann direkt halt Videos beziehungsweise ihre Berichte halt online schalten konnten. Ich habe jetzt 2, 3 US-Podcasts noch gehört, wo Leute auch vor Ort beziehungsweise von Apple eingeladen waren zu dieser Veranstaltung, die vor Ort waren, wo sie dann auch gesagt haben, unsere Hands-on waren teilweise mit 2 oder 3 Kollegen, ja, wo sie uns dann hier das gezeigt haben, wo wir die Geräte mal ein bisschen ausprobieren durften und wo es dann hauptsächlich, du hast ja schon angesprochen, um die neue Farbe dann auch geht. Da kommen wir dann halt noch dazu. Aber ja, kann man machen. Wie gesagt, bringt auch wieder Presse. Ja, also von
der klar. Aber ob man jetzt weltweiter Journalisten durch die Gegend fliegen muss für so eine kleine Geschichte, wo sich jetzt großartig nichts verändert im Hands-on, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber gut, bevor wir weiter über das Event sprechen, lass uns noch erwähnen, dass wir heute mal wieder einen Werbepartner an Bord haben und das sind unsere Freunde von Juit. Und was Juit macht und was Juit auszeichnet, darüber reden wir im Laufe der heutigen Sendung. So, und jetzt steigen wir wirklich in das Event ein, was wir heute so ein bisschen nachbesprechen. Und es kommt mir so vor, als ob es schon ein paar Wochen her war, also weil so viele Berichterstattungen stattgefunden haben, da denkt man, wenn man so knapp eine Woche später darüber berichtet, dass es schon alles kalter Kaffee ist. Ne? Liegt daran, weil man halt schon so viel... Bitte?
Eine Woche später?
Naja, knapp.
War doch eben erst.
Naja, Montag.
Ja, und? Wir haben jetzt Samstag, das ist immer noch dieselbe Woche.
Ja, das ist dieselbe Woche, aber
klar, wir übermorgen sind ein bisschen spät dran, aber...
Übermorgen ist es eine Woche später.
Ja, wir hätten überlegen können, am Feiertag zu machen, aber...
Ja, das hatte ich mir auch noch überlegt, du hattest ja Mittwoch einen Feiertag. Aber,
genau, aber du ja nicht.
Ich hatte davor einen Feiertag, am Dienstag.
Was für einen Feiertag hattet ihr denn da?
Reformationstag und ihr hattet ja alle Heiligen.
Wir hatten Mittwoch, genau.
Genau.
Weil ich habe ja am Donnerstag direkt meine neue Arbeitsstelle angefangen, deswegen Donnerstag, Freitag ging bei mir gar nicht, ja, weil,
ja, klar.
Wie gesagt... Gerade vor allem, wir haben ja da auch Arbeitszeiten teilweise bis 18 Uhr.
Oh.
Von daher, ja, also ich jetzt noch nicht, aber trotzdem, ja, mit knapp einer Stunde, die ich da ja fahren muss, also dreiviertel Stunde im Prinzip, aber je nach Verkehr, ja, bin ich natürlich auch erst entsprechend spät dann halt zu Hause, ja, und dann gerade mit den ersten Arbeitstagen viel Neues, Eindrücke etc., da hatte ich jetzt nicht um die Bock noch einen Podcast aufzunehmen.
Ja, klar.
Ja, wie gesagt, Mittwoch, ich hatte noch dran gedacht, Mittwoch, und ich so, ah, okay, ja, dann muss ja der Tobi aber arbeiten, ist halt auch ein bisschen blöd, und vielleicht hätten wir einfach mal drüber reden sollen.
Ja, ich bin ja für alles.
Ich habe gedacht, ah, komm, nerv den Tobi nicht. Ja,
nee, jetzt nicht. Nerven tut mich keiner. Du wirst dann merken, wenn ich nicht antworte. Aber normalerweise antworte ich auch, wenn es auch eine dumme Antwort ist. Aber antworten tue ich dann.
Ja, auf jeden Fall sind wir heute da.
Und ich antworte ja meistens immer sehr zeitnah. Das muss man mir auch.
Ja, genau.
Also ich bin da ja sehr schnell am Ball.
Ja.
Ja. Also bei den richtigen Leuten. Ja. Gut, aber bevor wir jetzt noch weiter hier Off-Topic-Themen ausbreiten, lass uns jetzt wirklich über das Event sprechen.
Welches Event?
Ja, dieses kleine scary Event. Ja, also so scary war es eigentlich gar nicht. Ne? Sie hätten das Thema so ein bisschen mehr ausschlachten können, finde ich. Also dieses.
Ja, sie hatten ein bisschen Nebel und ja.
Hast du die Piratenflagge gesehen?
Nee.
Okay, am Anfang war kurz eine Piratenflagge eingeblendet.
Ja, ist an mir vorbeigegangen.
Und das war eine Hommage an Steve Jobs, weil er hat ja damals abseitig so eine Art Piratenteam um sich gebildet. Und da haben sie ja dann nochmal so Reminiszenz auf Steve Jobs genommen und auf sein Piratenteam rund um das eigene Projekt, was er damals gegründet hat, innerhalb von Apple. Das war sehr interessant. Auch so eine kleine Anspielung. Gut, das dazu. Hast du eine Zusammenfassung geschaut? Eine Zusammenfassung von 30 Minuten ist auch blöd. Du hast es komplett geschaut, nehme ich an, oder?
Ja, ich habe ein bisschen geskippt zwischendrin, aber ja, ich hab's, ja.
Okay. Naja gut, es ging ja damit los, dass die Prozessoren oder SoCs vorgestellt worden sind. Und die Gerüchteküche hat dieses Mal wirklich recht gehabt. Es wurden alle drei SoCs auf einmal vorgestellt. Das ist auch ja. Premiere. Das gab genau. Es ja bisher noch nie. Bisher hat man das ja häppchenweise gemacht. Und dieses Mal haben sie es komplett auf einmal gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sich auch ganz positiv auf die Verkäufe auswirken kann. Weil viele überlegen dann wohl auch immer noch, naja, jetzt ist erst der M3 draußen, warten wir auf den Pro, warten wir auf den Max, was der so kann, was der so bietet. Oder
Vor allem hast du jetzt die Käufer, oder kannst du die Käufer noch upsellen, die vielleicht gesagt hätten, okay, ich weiß nicht jetzt, wann der Pro oder der Max kommt, ich brauche jetzt ein Gerät, der M3 ist vorgestellt, die sich jetzt einen M3 kaufen. Und dann zu dem Verkaufsstart des Pro und des Max dann nicht nochmal ein Gerät kaufen, beziehungsweise den M3 vielleicht dann privat verkaufen und dann ein Pro oder ein Max kaufen, sondern die auf dem M3 dann sitzen ja, bis dann der nächste neue wiederkommt. Oder vielleicht auch der übernächste erst. So hast du halt alle drei Chips, ja, und anstatt dass er vielleicht dann, wie gesagt, aus Not zum M3 greift, kann er sich jetzt direkt den Pro oder den Max kaufen, ja. Und
ja.
Das ist schon, wie gesagt, ich hätte nicht unbedingt mit gerechnet, ja. Da sie jetzt alle drei direkt da sind, vor allem dann auch verfügbar, bestellbar, ja, und dann ja auch lieferbar. Wobei ich jetzt mir nicht aktuell die Lieferzeiten angeguckt habe, ja.
Ich glaube, die Max-Version ist etwas später lieferbar als die Pro und die Normalversion, in Anführungsstrichen. Aber auch letztendlich relativ zeitnah. Auf jeden Fall noch dieses Jahr ist das Zeug verfügbar.
Ja. Und da haben sie sich auf jeden Fall einen großen Gefallen getan. Wie gesagt, wie nachher die Lieferzeiten bzw. die Stückzahlen, die sie wirklich zur Verfügung haben, dann aussehen, eine andere Frage. Aber ja, auf jeden Fall eine gute Entscheidung.
Ja, auf jeden Fall. Und was mir so sofort aufgefallen ist bei der Präsentation der SoCs, bisher war es ja immer so, dass die ganzen M-Prozessoren immer nur Skalierungsstufen gewesen sind. Das heißt, du M3 und Pro und Max, das waren alles nur weitere Skalierungsstufen. Und dieses Mal unterscheiden sich doch die einzelnen Ausprägungsformen etwas stärker. Da muss man so ein bisschen genauer hinschauen. Zum Beispiel der M3 Pro, der ist von der Kernaufstellung etwas anders als die beiden anderen Chips. Und auch der M3 Pro geht mehr auf die Effizienzschiene. Der ist nochmal etwas effizienter als die anderen Geräte. Sieht man auch, wenn man sich die Akkulaufzeitangaben der Geräte anschaut. Sie haben zwar gesagt 22 Stunden Akkulaufzeit, aber das bezieht sich nicht auf alle SoC-Ausstattungsmerkmale oder Ausstattungen. Das bezieht sich nur auf die Pro-Geräte. Da muss man auch ein bisschen genauer hinschauen. Die anderen Geräte sind weiterhin, oder die anderen MacBook Pros mit Max oder mit dem M3 sind weiterhin bei 18 Stunden Akkulaufzeit. Da setzt man im Pro-Bereich, also im M3 Pro-Bereich, nochmal stärkere Merkmale im Bereich Energieeffizienz. Und da habe ich mir so überlegt, könnte das sein, dass der M3 Pro auch in die kommende iPad-Generation reinkommen wird, weil da ist ja auch nochmal Energieeffizienz eine ganz andere Hausnummer und noch ein ganz anderer Bedarf als bei den MacBooks in dem Sinne. Vielleicht sehen wir auch iPads, jedenfalls im Pro-Bereich, mit zwei verschiedenen SoC-Ausstattungen demnächst.
Ja, wäre eine Möglichkeit. Wobei, wenn du dann wieder den M3 hättest und den Pro.
Ja. Ja, machbar wäre das natürlich.
Ja, klar. Machbar ist vieles, ja. Die Frage ist halt, klar, du kannst dann die längere Akkulaufzeit quasi nochmal mit als extra Feature dann gerade bei den iPads dann nochmal verkaufen, ja, aber.
Ja.
Da habe ich schon wieder, was iPadOS betrifft, Bauchschmerzen, aber.
Ja, gut, das ist ja unabhängig. Das ist ja unabhängig von der Hardware. Das ist korrekt, da hast du recht. iPadOS wird der Plattform, also der Hardware-Plattform nach wie vor nicht gerecht. Aber das ist ja auch eine Schallplatte, die wir jedes Mal wiederholen. Aber wir sind ja nicht die Einzigen, die diese Schallplatte auflegen. Da gibt es ja noch andere, die die gleiche Meinung vertreten. Das ist wohl so. Und je mehr ich mit iPadOS arbeite, je mehr kann man sich zwar an gewisse Dinge gewöhnen, aber wenn man sich erst stark an Dinge gewöhnen muss, ist es ja auch nicht unbedingt das, was man im täglichen Alltag haben will.
Naja, kleine Anekdote noch, als ich am Donnerstag meinen ersten Arbeitstag hatte, habe ich ja auch meine Ausstattung gekriegt, also was EDV, also beziehungsweise Laptop etc. betrifft.
Okay.
Der Kollege, der von der IT da war, und mich eingewiesen hat und dann auch, wie gesagt, Authenticator und was weiß ich, alles erklärt hat, wie das funktioniert in der Firma, der hatte ein Windows-Tablet.
Okay.
Genau, hatte der dann halt auch wie die iPads halt mit der Tastatur, die es dazu gibt, ja, diese Falt und Dings, alle, war schon nice. Also der war nicht so responsive, wie du es eigentlich gewohnt bist von der Windows-Maschine, aber du konntest da Windows, ist da direkt nativ drauf gelaufen, ja, der hat dann mitgearbeitet, wie gesagt, hatte da seine ganzen Tools, ja, und hat, war da am Machen und Einrichten und was weiß ich und Remote und Blabgedöns und konnte da mit Windows arbeiten, war schon sehr nice, also.
Was war das für eine Marke? Mal? War das ein Surface?
HP. HP. Nee, stopp. Macht HP?
Keine Ahnung. Lenovo macht.
Ansonsten ist die IT nämlich HP. Aber ich weiß jetzt nicht, welche Marke das Tablet war. Nee.
Okay.
Aber ich tippe mal eher drauf, dass es sogar original Microsoft war. Würde ich jetzt mal von der Tastatur her tippen.
Ja, klar.
Also nicht drauf tippen, sondern drauf tippen.
Das auch. Ja. Gut. So,
kleine Anekdote.
Jetzt zurück zu den SoCs,
genau.
Den M3. Fangen wir mal mit dem M3 an. Da gehe ich jetzt mal oder da gehen wir jetzt mal die Maximalversion durch. Es gibt ja noch verschiedene Abprägungen oder Abprägungen, hätte ich bald gesagt, Ausprägungen. Die gehen wir jetzt nicht alle durch und das kann man sich am besten auf der Apple-Webseite anschauen. Aber wir haben 8 CPU-Kerne, 10 GPU-Kerne und maximal 24 GB RAM. Also das ist der M3er Standardausstattung. Dann geht's mit dem M3 Pro los. 12 CPU-Kerne, 18 GPU-Kerne und maximal 36 GB RAM. Die RAM-Größen haben sich auch etwas verändert. Man war ja immer auf 16, dann 32 und jetzt startet es dann im Endeffekt im Pro-Bereich mit 18 GB RAM und dann in der größeren Ausbaustufe bis 36 GB RAM. Ja, jeder MB zählt, sage ich jetzt mal. Und dann geht's mit dem M3 Max los. 16 Core CPU, 40 Core GPU und maximal 128 GB RAM. Und das ist eine RAM-Größe, die wir bisher nur bei den M2 Ultra SoCs gesehen haben. Also hier ist auch einiges aus der Ultra-Serie runtergetropft, sage ich jetzt mal. Allerdings hier muss man auch etwas aufpassen und das ist ja so ein bisschen was wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe, generell bei dieser ganzen SoC-Vorstellung. Das fängt einmal dabei an, dass sich die Prozessoren, wie ich es eben schon sagte, so ein bisschen unterscheiden von den Kernen her, also die Pro-Serie etc. Und dann fängt es so bei so Kleinigkeiten an, wie bei der Speicherbandbreite. Wenn man die maximale Speicherbandbreite haben will von 400 Gigabyte die Sekunde, dann muss man die Top-Version vom Max nehmen. Und das bedeutet, dann muss man auch die 128 Gigabyte RAM nehmen und dann muss man auch die größte Ausbaustufe haben, also die größte Stufe mit den meisten Kernen. Sonst, wenn man das nicht nimmt, dann bekommt man nur 300 Gigabyte Bandbreite die Sekunde. Das finde ich so ein bisschen schade, dass man so viele kleine Differenzierungen macht. Und ich fand es eigentlich sehr schön, wie man es in der Vergangenheit hatte, dass man so eine ganz klare Struktur hat, dass man einfach nur weitere Skalierungsstufen hat und dass es für den Nutzer und für den Anwender sehr transparent ist und sehr übersichtlich ist. Und jetzt fängt es so langsam an, so ein bisschen für den Allgemeinkunden komplizierter zu werden bei der Konfiguration von seinem Gerät. Finde ich so ein bisschen.
Ja, okay, schade. Aber das, wie alle, für dich als Anwender, außer du hast natürlich die Anwendung, die auf den auf die Bandbreite auch angewiesen ist, hat das kaum Auswirkungen, beziehungsweise fühlbar schon gar nicht, ja, für die ganz normalen Anwendungen. Klar, der M3 Max, gerade in der Ausbaustufe, ist jetzt nicht für normale Anwendungen, deswegen derjenige, der es braucht, wird sowieso dann dazu greifen.
Ja.
Beziehungsweise, wenn du die 128 Gigabyte nimmst, ja, bist ja sowieso dann mit dabei. Aber klar, für dich ist das dann auch wieder so ein Ding, mir macht es jetzt keine Bauchschmerzen. Das ist genauso, wenn meine SSD 200 MB langsamer ist als die Top-Version. Also, mein Gott, da kommt es auch nicht drauf an, ja.
Ja, es war vorher nur etwas einfacher von der Struktur her, ne, als ja, das jetzt ist.
Ja, aber das hat wahrscheinlich auch wieder was mit den Riegeln beziehungsweise mit der Art und Weise der Chips zu tun, ja.
Möglich. Da muss man dann noch abwarten, wenn man genauere Informationen, oder da müssen wir abwarten, bis wir genaue Informationen haben, woran es liegt. Was ich allerdings wesentlich interessanter finde und auch wesentlich cleverer finde, ist, dass sie jetzt die GPU drastisch umgebaut haben. Das bedeutet, sie haben Dynamic Caching verbaut und das, denke ich, kann dem Ganzen noch so eine enorme Performance geben, weil die Art der Speicherzuweisung hat sich geändert. Früher war es immer so, bei den M2-Prozessoren ist es so, dass man eine statische Speicherbelegung hat, die für die GPU reserviert ist. Bei dem Dynamic Caching ist es so, oder bei dem Verfahren von Dynamic Caching ist es so, dass es dynamisch, wie es der Name schon sagt, zugewiesen wird. Also so viel, wie die Anwendung belegt oder benötigt, wird der Anwendung auch zugewiesen. Und das bedeutet, dass man da ein wesentlich besseres Speicherverhalten hat. Und das, denke ich, kann dem Ganzen noch eine wesentlich bessere Performance geben, diese ganze Geschichte. Also das fand ich extrem interessant und ich glaube, das ist so das i-Tüpfelchen nochmal oben drauf. Und es könnte auch für den Spielebereich, für den Gaming-Bereich sehr interessant sein, weil die GPU ist ja, denke ich, für die Spiele eines der Hauptleistungsmerkmale oder da wohl die Leistung benötigt wird. Und dann haben sie noch das Mesh-Shading verbessert. Ja. Und Hardware Raytracing ist, wie wir alle schon vermutet haben, natürlich auch reingekommen. Hätte uns ja auch alle gewundert, wenn das nicht passiert.
Also das hätte, ja, also nach dem A17 hätte mich das stark gewundert, wenn das nicht auch in die M3s jetzt Einzug halten würde. Ja, weil es ja im Prinzip dieselbe Technik ist. Und gerade hier, wo du ja mit deiner GPU, okay, jetzt am Laptop vielleicht nicht unbedingt, aber ansonsten ja auf jeden Fall auch am Strom hängen kannst, ja, und da entsprechend ja dann auch die Leistung halt permanent fahren kannst. Warum sollte es da nicht drin sein? Was mich halt, wie gesagt, ein bisschen wundert, ja, Mesh Shading, Hardware Raytracing, auch die Leistung, ja, der Grafikkarte etc. ist zwar für Spieler interessant, aber nach wie vor ist macOS ja keine Spieleplattform. Auch mit den Ankündigungen, du hast vorhin ja auch angesprochen, auch gerade was Capcom, was wir mit Village sehen, etc., ja, mit den Sachen, mit den Titeln, die angekündigt sind. Das macht macOS ja noch nicht zu einer Spieleplattform.
Nee, das ist korrekt, da hast du recht. Aber generell entwickelt sich einiges CPU-technisch oder SoC-technisch stark in die Richtung, das konnten sie ja vorher schon von der Leistung her in den Bereich mitspielen, aber vielleicht wird das jetzt irgendwie noch interessanter für die ganzen Publisher und für die ganzen Entwicklerstudios.
Ich hoffe, dass sich da was tut, ja, ja. Weil regelmäßig spricht ja Apple immer wieder von Spielen, beziehungsweise gerade in Bezug auf iOS und beziehungsweise die iPhones ist ja immer die Rede davon. Wir haben mittlerweile im Prinzip eine Plattform. Ja, iOS, iPad, ja. macOS. Es spricht ja nichts dagegen, dass du, oder beziehungsweise du hast ja einen Riesenmarkt, gerade wenn du dir den iPhone-Markt anguckst. Mhm. Was auf dem iPhone läuft, läuft mit wenigen Anpassungen auf dem iPad, ja, mit ein paar Anpassungen unter macOS. Du kannst da, ja, so wie es jetzt Capcom mit Village macht, im Prinzip über die komplette Apple-Palette an Geräten, also über iOS, iPad, macOS, da dann halt, wie gesagt, jetzt aktuell nur die MacBook Pros, aber das wird ja dann im Mini, beziehungsweise wir haben ja den iMac noch, wird das auch kommen, beziehungsweise ein Head mit dem Pro wird es ja auch kommen, Raytracing. Hast du da einen Markt, ja, der so groß ist, dass es natürlich schon interessant wird, gerade wenn deine Spiele auch für Touch geeignet sind, beziehungsweise relativ einfach anzupassen sind, beziehungsweise du da eine vernünftige Gamepad-Unterstützung ja, halt mit reinholst, die ja auch nativ in iOS drin ist, hast du da schon einen großen Markt. Ich hoffe, dass der Testballon mit Capcom aufgeht, ja, dass sie da entsprechend Umsätze auch sehen, ja, dass andere Publisher dann auch da mal vielleicht ein bisschen Gas geben jetzt in Zukunft. Interessant wäre es, da hat Apple keine guten Erfahrungen damit, und es war immer mal wieder die Rede davon, inwieweit das Apple TV eventuell als Spielekonsole positioniert werden soll. Wenn Apple vielleicht, keine Ahnung, ja, wo sie das in der Schublade liegen haben, aber vielleicht da nachdenkt, mit einer eigenen Konsole vielleicht mal in den Markt zu kommen. Mhm. Ich denke es nicht. Die Gerüchte gibt es immer mal wieder. Ja, wie gesagt, Apple war mal, oder hatte es mal versucht vor Jahren, ja, lang, lang ist her. Ja. Ist gefloppt damals. Ich denke, heute wäre es auch sehr schwierig.
Ja, klar.
Und vor allem, wie gesagt, sie bräuchten halt die Entwickler, ja, beziehungsweise gerade die großen Namen bräuchten sie mit dem Boot.
Ja.
Aber stell dir mal vor, du hättest jetzt, oder selbst wenn es für macOS käme, hättest du jemanden wie zum Beispiel COD, ja, also Call of Duty. Die mit ihrem neuen dann auch direkt auf macOS verfügbar wären. Also das wäre meine Ansage.
Was mir aber aufgefallen ist, es gab ja dann ganz viele Videos und Bilder aus dieser Hands-on-Area in dem Apartment, dass bei dem iMac neben der Tastatur und neben den Mäusen auch ein Gamepad daneben gelegen hat. Also sie haben da schon irgendwie auch ein bisschen in diese Richtung operiert, sage ich jetzt mal. Was sonst bei keiner Präsentation der Fall war, dass da Gamepads daneben gelegen haben. Ich glaube, es waren entweder waren es Sony-Controller oder Xbox-Controller. Das habe ich jetzt gar nicht so genau erkennen können.
Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht die Sony waren.
Ja, aber auf jeden Fall waren es Game-Controller. Das konnte ich noch erkennen. Aber das hat man halt verstärkt gesehen, dass bei jedem iMac noch Spiele-Controller oder Game-Controller daneben gelegen haben. Ja. Ja, okay. Aber was mir auch bei der ganzen Präsentation aufgefallen ist, dass sie verstärkt auch so auf die Intel-Prozessoren hingewiesen haben und dann auch noch so ein paar Vergleiche gezogen haben zu Intel-Prozessoren. Auch dann klar fast schon aggressiv darauf hingewiesen haben, also wer jetzt nicht auf ein M3 oder auf ein Silicon generell umgestiegen ist, der sollte sich aber jetzt mal beeilen, so ungefähr. Also da haben sie jetzt verstärkt darauf hingewiesen, man sollte doch jetzt mal von die Intel-Plattform verlassen, also die Intel-Plattform in Bezug auf MacBooks oder auf generell auf Apple-Geräte verlassen, weil es spricht eigentlich nichts mehr dafür, daran festzuhalten. Das haben sie in einer sehr nachdrücklichen Art und Weise gemacht. Also so habe ich das zumindest wahrgenommen in dieser Präsentation. Ja.
Also was die Leistungsdaten betrifft, gerade wenn man sich mal diese Watt pro, sag mal.
Ja, ich weiß, was du meinst. Jetzt komme ich selbst nicht drauf. Aber da sind die ja.
Ich müsste mal aufstehen. Gerade was diese Daten betrifft in Bezug auf Leistung, CPU-Power im Vergleich oder gerade im Zusammenhang mit Stromverbrauch etc., da haben sie natürlich die Nase vorne.
Ja, auf jeden Fall.
Das sind ja auch immer die Vergleiche, die sie dann immer zeigen, ja, bei der Hälfte des Stromverbrauchs haben wir die gleiche Leistung wie bla bla bla.
Das ist ja auch so.
Genau. Ja. Und das sind halt so wirklich gute Argumente, ja, auch gerade im Desktop-Bereich, wenn du mal guckst, was heutzutage oder nach wie vor halt so ein Desktop-Rechner verbraucht, im Vergleich zu einem Mini oder auch zu einem Studio etc., ja, da liegst du da oder hast du da auf jeden Fall die besseren Verbrauchswerte. Das macht da auf jeden Fall Sinn. Problematisch wird's halt, ja, wenn du Windows nutzen musst, wenn deine Software nicht für ARM verfügbar ist oder gerade macOS ARM verfügbar ist, wenn du im Gaming-Bereich unterwegs bist. Klar, früher auch mit mit Bootcamp beziehungsweise mit den Intel-Chips, mit der Virtualisierung, da war das weniger ein Problem. Ja, klar, ist immer die Frage, wie dann, welche Intel-Hardware hattest du, ja, wie leistungsfähig war dein Mac, ja, in Bezug auf Spiele nativ unter Bootcamp zum Beispiel mit Windows zum Laufen zu kriegen. Aber du hattest die Möglichkeit, ja, da musst, wie gesagt, konntest du nativ unter Windows halt deine Spiele nutzen. Mit ARM jetzt wieder ein bisschen schwieriger, da gibt's ja auch Projekte, die da am Laufen sind, ja, und hier, guck mal, wir können hier dieses Spiel halt mit den Anpassungen beziehungsweise mit den Tools, die Apple zur Verfügung stellt für Entwickler, können wir diesem Laufen bringen und die laufen halt so und so gut, ja, alles schön und gut, aber das sind halt alles so Fälle, wo du sagst, das macht mir den Umstieg zum Beispiel schwierig. Da muss man halt mal abwarten, wann kommt Windows wirklich dann mit einer vernünftigen ARM-Umsetzung, ja, die du auf deinem Mac auch laufen lassen kannst. Mhm. Beziehungsweise wann kommen die Spiele, Publisher und Entwickler, die mit nativen macOS-Versionen jetzt kommen, weil die Hardware jetzt mittlerweile, wie gesagt, den Sprung auch zum Hardware-Raytracing gemacht hat, weil die Power einfach da ist, etc. Beziehungsweise wann auch im Geschäftsumfeld beziehungsweise im professionellen Einsatz, wann, und da hatten wir kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen, wann kommen halt dann eventuell meine Windows-Programme in der macOS ARM-Version?
Ja, klar. Ja, aber ich denke, das wird sich auch alles jetzt stark weiterentwickeln. Ich sehe es ja auch immer mehr, dass auch professionelle Anwendungen, die vorher nur in der Windows-Welt zu Hause waren, jetzt auch nativ in der macOS-Welt erscheinen. Sicherlich ist das momentan nur ein Bruchteil dessen, was logischerweise im Windows-Markt unterwegs ist, aber es wird immer mehr, weil die Plattform eigentlich sehr attraktiv ist und auch wahnsinnige Vorteile bietet. Allein schon die Energieeffizienz und das, was man mobil abbilden kann an Leistung. Mhm. Das hat ja Apple auch betont, wo sie über das MacBook gesprochen haben, da haben sie gesagt, wir haben ja die volle Leistung und das auch ohne Netzteil. In der Windows-Welt ist es ja teilweise so, wenn man da die volle Leistung aus seinen Laptops rausholen will, dann muss man das Netzteil anschließen, wenn man das.
Ja, gerade im Gaming-Bereich ist das immer so ein Thema. Ja.
Und sie haben halt gesagt, das haben sie, glaube ich, zweimal sehr nachdrücklich betont, das Ganze. Wir haben halt die volle Leistung auch im Akkubetrieb. Und das ist mit diesem MacBook, was sie vorgestellt haben, in der Maximalausbaustufe und selbst auch eine Ausbaustufe darunter, ist das eine absolute Workstation, ist es eine portable Workstation, die man da hat, die einem Mac Studio kaum noch was nachsteht, zu einem attraktiven Preis, wo man auch gleichzeitig noch ein Display mit dazu bekommt. Es sind nämlich auch erste.
Ja, und vor allem, du bist halt mobil.
Du bist halt mobil, du kannst halt überall arbeiten und hast auch, wie gesagt, da keine Leistungseinbußen gegenüber einem stationären Gerät. Und das hat das Ganze auch nochmal unterstrichen, indem die ersten Benchmarks aufgetaucht sind, wo man einen M2 Max gegenüber einem M2 Ultra gestellt hat. Das sind die Geekbench-Punkte und das ist nur marginal. Also die Geräte oder die SoCs sind nach meiner Meinung auf Augenhöhe. Wir haben hier beim M3 Max haben wir 21.084 Punkte und beim M2 Ultra haben wir 21.182 Punkte. Also das ist wirklich ein marginaler Unterschied. Und man kann wirklich sagen, der M3 Max ist auf Augenhöhe mit einem M2 Ultra. Und im direkten Vergleich zu dem M2 Max ist der M3 Max 45,5% schneller. Also da hat sich auch schon was getan und da kann man jetzt nicht mehr davon reden, dass es nur eine kleine, also viele Medien haben ja auch gesagt und haben ja auch geschrieben, dieses ganze Event hätte man in einer Pressemitteilung erklären können. Das widerspreche ich doch ganz stark, weil diese ganzen Prozessoren, speziell auch der M3 Max, das ist doch ein bisschen erklärungsbedürftig und da ist es schon richtig, dass sie da ein kompaktes Event draus gemacht haben. Das ist jedenfalls meine Meinung bei der ganzen Geschichte. Viele haben dass diese ganzen Prozessoren so ein bisschen klein geredet. Ich sehe da eigentlich eine signifikante Leistungssteigerung. Und gerade wenn man auch sieht, dass es die ersten 3-Nanometer SoCs sind im Endkundenbereich derzeit auf dem Markt. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe dafür, warum Apple dieses Event unbedingt dieses Jahr noch reinhaben wollte. Und Qualcomm spielt da auch eine kleine Rolle, denke ich mal. Weil die haben ja auch so ein kleines Summit gehabt auf Hawaii, wie jedes Jahr. Und da haben sie ja den Snapdragon X Elite vorgestellt.
Genau.
Ja, und da haben sie jetzt quasi mal den ganzen nassen Waschlappen aus dem Eimer geholt und haben den Qualcomm rechts und links um die Ohren geschlagen, kann man jetzt sagen. Weil das Ding ist, der M3 Max ist 38% schneller als der Snapdragon X Elite. Das ergeben auch erste Benchmarks aus Geekbench heraus. Was schon beeindruckend ist.
Ja. Klar, der M3 ist ja nochmal jetzt ein bisschen neuer als der Elite, ja? Wobei der Elite ja auch erst quasi jetzt kam.
Der ist ja auch noch nicht mal offiziell vorgestellt und man hat ja vermutet, dass irgendwelche Leute, die unter NDA stehen, diese Geekbench-Werte rausziehen konnten und das hat so ein wenig verwundert, warum jetzt schon die ersten Geekbench-Ergebnisse rausgetropft sind.
Also uns kann es recht sein.
Ja, klar.
Ich habe die Präsentation von Qualcomm gesehen und fand es auch sehr interessant, gerade weil sie sich ja speziell die Vergleiche gezogen haben, die sehr Apple-like waren von der Präsentation her,
Mit
den Charts, die sie gezeigt haben.
Ja.
Andererseits, mein Gott, wenn Apple das machen kann, kann es Qualcomm genauso tun. Ja, da,
klar.
Mein Gott. Wo sie sich ja immer auf den M2 bezogen haben. Mhm. Und das war natürlich hier so, hier, wir sind und wie gesagt, wir hatten vor der Aufnahme schon mal kurz drüber gesprochen. Ich finde es sehr gut, ja, dass Qualcomm mit dem Snapdragon X Elite, ja, was ja hier der Zukauf ist von Nuvia, den sie da vor ein paar Jahren gemacht haben, und da die Entwicklung daraus ist, aus diesem Projekt, ja, was ja teilweise aus ehemaligen Apple-Mitarbeitern besteht.
Ja.
Da haben sie recht auf jeden Fall, dass sie den Bezug ziehen, weil M2 ist die Lesmatte, Messlatte, so rum, ist die Messlatte. Und da muss sich jeder, der in dem ARM-Bereich tätig ist, einfach stellen. Und das war ja zu dem Zeitpunkt auch der aktuellste Apple-Chip. Ja, der M3 war ja gerüchteweise ja erst da. Da wussten wir auch noch nicht, was genau kommt. Mhm. Kommen überhaupt alle drei Chip-Versionen auf einmal? Wird es nur der M3? Beziehungsweise wie viel mehr Prozent schneller wird der M3 überhaupt im Gegensatz zum M2 sein? Das waren ja immer noch so die Fragezeichen. Das hat sich jetzt geklärt. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war es ja der M2. Auf den haben sie sich bezogen, ja, haben gesagt, wir sind x schneller als der M2, was ja sehr gut ist, weil gerade auch da wieder, wir sagen es immer wieder, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft.
Jupp.
Ja, wir haben jetzt endlich jemanden, ja, der annähernd in diesem, ja, oder der mitspielen kann mit Apple.
Ja.
Das kann uns allen ja nur recht sein. Mhm. Klar, wie gesagt, dass der Max, ja, der Neue jetzt, das war zu erwarten, dass er den Elite einfach schlägt. Mhm. Bewahrheitet ja auch das wieder, was Apple gesagt hat, wir sind der Entwicklung der Konkurrenz entsprechend voraus.
Ja.
Ich hoffe, dass sie das so entsprechend weiter durchziehen können. Ich hoffe allerdings auch, dass Qualcomm, ja, beziehungsweise ihr Team da auf jeden Fall am Ball bleiben kann und jetzt mit den nächsten Chip-Designs da entsprechend halt einfach da oben mitspielen kann. Nicht, dass sie da jetzt irgendwie vielleicht so ein bisschen den Anschluss verlieren oder auch gerade die Lust, ja, vielleicht dran. jetzt haben wir den M2 geschlagen und der M3. Aber das ist halt der Lauf der Dinge. Ja, das ist einfach so. Ich hoffe, dass sie da am Ball bleiben und vor allem, wie gesagt, da den Anschluss nicht verlieren, beziehungsweise von mir aus auch gerne Apple übertreffen können. Mhm. Ja, da habe ich gar nichts gegen. Dann ist Apple wieder gezwungen, da entsprechend zu arbeiten. Vor allem sehen wir, dass mal dahingestellt, wie gesagt, dass das Team da aus ehemaligen Apple-Mitarbeitern besteht. Ja. Apple hat ja auch nicht von heute auf morgen mit der Chip-Entwicklung angefangen, selbstständig, sondern sich da ja auch entsprechend Know-how eingekauft.
Ja.
Von daher alles vollkommen okay. Ja. Was habe ich gerade, oder wo wollte ich jetzt gerade hin? Ich habe den Faden verloren.
Ja, aber jedenfalls kann man sagen, das muss man dem Snapdragon oder Qualcomm auch positiv anerkennen. Sie sind schon mal auf Augenhöhe und sie sind schon mal etwas schneller als der M2. Und das ist ja auch schon mal eine Leistung. Das darf man jetzt auch nicht in Abrede stellen.
Im Vergleich zu allen anderen.
Genau.
Holler die Waldfee. Ja.
So ist es. Und dass Apple jetzt natürlich jetzt nochmal eine Duftmarke gesetzt hat mit ihrer M3-Generation oder speziell mit den M3 Max. Naja gut, das ist der Lauf der Dinge. Es wäre schlimm, wenn das nicht so wäre. Und wie ich es eben schon gesagt habe, ich denke, das war auch einer der Gründe, warum Apple so schnell dieses Event noch auf die Beine gestellt hat oder es unbedingt dieses Jahr noch haben wollte, um nochmal ihre absolute Marktdominanz zu zeigen, was sie im Bereich der SoCs oder der ARM-SoCs haben. Ja,
vor allem, dass sie halt auch mit allen drei Versionen halt da sind. Weil wenn sie jetzt nur mit dem M3 gekommen wären, hätten die Zahlen nicht ganz so ausgesehen zum Elite.
Nee, auf keinen Fall.
Klar. Und von daher passt das schon. Auch da muss man dann, man vergleicht das Topmodell und der M3 ist, klar, man vergleicht ja immer die Topmodelle untereinander. Also von daher passt schon, ja. Wie gesagt, ich freue mich, dass Qualcomm so aufgeholt hat, beziehungsweise die Möglichkeit hat. Ich hoffe, dass sie das eiskalt so weiter durchziehen.
Auf jeden Fall.
Also ich wünsche denen alles Gute in ihrer Chip-Entwicklung, ja, dass sie da, wie gesagt, definitiv vorne mitspielen. Von mir aus auch gerne eine Schippe drauflegen, ja, im Vergleich zu Apple.
Ja, also Druck ist gut. Druck ist immer gut. Auf jeden Fall.
Vor allem im ARM-Bereich. Ich hoffe, dass auch andere jetzt langsam mal aus dem Buschen kommen und da entsprechend aufholen. Und das, wie gesagt, das setzt ja auch Intel dementsprechend unter Druck. Die müssen wieder reagieren, müssen gucken, dass sie da entsprechend, die haben leistungsstarke Chips, aber dass sie da gerade halt auch was Wärmeentwicklung, was Stromverbrauch betrifft, dass sie da halt gleichziehen können, weil die haben gute Chips, beziehungsweise schnelle Chips, die haben die Power, nur ganz konkurrenzfähig, wenn man mal alle Faktoren zusammenzieht, sind sie halt einfach nicht, ja. Und der mobile Markt ist der Markt, ja, auch wenn generell die Verkaufszahlen da gerade im Laptop-Bereich eingebrochen sind jetzt dieses Jahr. mein Gott, es ist halt so, was willst du machen? Das betrifft ja nicht nur Apple, ja, das sind ja immer auch das, ja, und hier, du kaufst, ja, das betrifft ja den ganzen Markt in dem Segment. Von daher, wie gesagt, mein Gott, es ist zwar scheiße, ja, aber was willst du machen? Ja, das ist halt der ganze Markt. Wenn es nur Apple wäre, okay. Ja, wenn es nur HP wäre, okay. Wenn es nur, okay, Surface mal außen vor, das ist ja eh so ein kleiner Nischenmarkt, ja. Aber das geht ja durch, wie gesagt, durch das komplette Segment einfach durch, ja. Und wie gesagt, Daumen drücken, ja, dass Qualcomm da auf jeden Fall am Band bleibt. Sie haben sich das Ziel auch selbst gesetzt. Ja, sie wissen ganz genau, was sie machen, auch mit dem Kauf damals von Nuvia. Ja, da wussten sie, sie müssen sich da ein bisschen Know-how einfach reinholen. Es hat funktioniert.
Ja.
Das zeigt der Elite, definitiv. Es hat funktioniert. Und sage ich hier weiter so. Ja, also
auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, Microsoft kann es ja auch nur recht sein. Ja. Mhm. ARM ist im Prinzip, also momentan sieht es ja so aus, dass ARM definitiv auf jeden Fall im mobilen Bereich, und das ist ja nicht nur jetzt iPhones, iPad, ja, das ist ja auch definitiv MacBooks, ja.
Ja, klar.
Und das ist ja generell, ja, eigentlich das Thema, dass sich da jetzt auch ein bisschen was tut, auch mit dem Elite X, ja, da freue ich mich schon auf erste Geräte, die hoffentlich dann auch mit Windows entsprechend auf den Markt kommen. Und dass man da dann auch mal sieht, ja, wie hoffentlich gut Microsoft dann unter oder Windows unter ARM laufen kann, beziehungsweise wenn halt die Hardware, in dem Fall halt die CPU, ja, einfach da ist, und dass es da auch nochmal ein bisschen Bewegung bringt, ja.
Ja, aber so sehe ich das auch.
Ja,
ja. Und was ich am Rande noch so mitbekommen habe, wie die ganzen Intel Hardcore-Fans gesagt haben, ja, aber der ist ja nur knapp schneller als der Intel Core i9 ein 13900K.
Ja, aber das...
Ja, aber das kann man gar nicht miteinander vergleichen, weil das Ding ist erstens mal eine Desktop-CPU, keine Portable-CPU oder keine Mobile-CPU oder SoC, wie man sie auch nennen mag. Das Ding hat eine wahnsinnige Wärmeentwicklung und das Ding braucht wahnsinnig viel Strom. Das kannst du nicht in einen Laptop reinhämmern, und das ist ja der Knackpunkt. Wir kriegen hier eine portable Workstation mit dem MacBook 16 Zoll, die keinerlei Leistungseinbußen hat, wenn du sie im Akkubetrieb betreibst, und mit einer vernünftigen Wärmeentwicklung. Natürlich hat das Ding aktive Kühler verbaut, ganz klar, aber die haben dieses Wärmeproblem in Anführungsstrichen in den Griff bekommen und müssen da keine großartigen Experimente machen, um das Ding runterzukühlen oder gar eine Wasserkühlung betreiben, etc. pp. Ja. Das muss man
ja im wenn Kontext du dir mal die aktive Lüftung von so einem MacBook Pro 16 Zoll in der Max-Variante anguckst, im Vergleich zu einem 13900K-Lüfter oder auch zu einer Wasserkühlung, das sind Welten.
Ja. Und
das wie du schon gesagt hast, im Prinzip kann man es nicht vergleichen. Du kannst die Leistungsdaten vergleichen, aber dann bitte nicht nur Geschwindigkeit, ja, sondern die anderen Faktoren auch noch. Und wobei du da schon Äpfel mit Birnen vergleichst, weil das, wie gesagt, das eine ist die X, ja, das andere ist ARM. Da tut man sich ein bisschen schwer. Man kann es machen, klar. Intel ist halt auch der Platzhirsch. Aber selbst wenn du sagst, der ist knapp schneller oder die liegen gleich auf, das Gesamtpaket, ja, unterm Strich spricht eindeutig für die ARM-Architektur, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du kriegst eine absolute, ich will jetzt nicht sagen High-End-Workstation, aber du kriegst eine extrem leistungsstarke Workstation in Form eines MacBooks.
Wenn wir bei dem Intel-Beispiel mal bleiben, du kriegst eine vergleichbare Leistung, wo aber alle anderen Faktoren besser sind. Weniger Stromverbrauch, weniger Hitzeentwicklung, der Formfaktor, beziehungsweise du hast die Leistung mobil, ja. Du brauchst ja keinen Desktop-Rechner mit dir rumrennen, oder rumtragen, ja.
Ja.
Das ist halt das Ganze. Genauso wie andere gesagt haben, ja, aber Xenon oder auch jetzt hier die neuen Threadrippers, die sind wesentlich besser, ja, und bieten mehr Leistung. Ja. Klar, aber zu welchem Preis? Und das ist ja nicht nur dann Euro, die du auf den Tisch legen musst, sondern ja auch da wieder Kühlung, Stromverbrauch etc. Ja.
Wärmeentwicklung etc.
Aber, aber erstens mal ist der Anwendungsfall ein ganz anderer, der Einsatzzweck von den Chips, plus halt die ganzen anderen Faktoren, die halt da eine Rolle spielen. Und das ist jetzt nicht Schönreden von Apple Silicon, das ist
Tatsache.
Einfach Fakt.
Das ist so. Messwerte,
klar, Messergebnisse. Der Ultra verbraucht auch mehr Strom. Ja, der hat auch eine höhere eine Hitzeentwicklung.
Ja.
Aber das ist ja dann auch wieder kein mobiler, in Anführungszeichen mobiler Chip. Das ist zwar dieselbe Architektur, ja, aber der Einsatzzweck ist ja da auch wieder ein ganz anderer.
So ist es. Und ich meine, das macht natürlich neugierig auf den M3 Ultra, der dann irgendwann rauskommen wird, was sie uns da in Leistung bieten. Und
ich bin mal gespannt, wann er kommt.
Ja, irgendwann im nächsten Jahr ist davon auszugehen. Also ich will mich jetzt ja nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dieses Jahr wird Apple nichts Relevantes mehr vorstellen. Also nichts in Form von einem Event, vielleicht irgendwas Zubehörtechnisches noch, vielleicht per Pressemitteilung höchstens noch, aber das war's dann auch. Aber dieses Jahr wird nichts mehr passieren.
Ja, auch kein großer iMac.
Nee, haben ja auch viele prognostiziert, das ist auch nicht der Fall.
Ja, ich habe ja auch gesagt, es wäre eigentlich noch so ein Ding gewesen, dass man jetzt den neuen iMac oder den großen iMac sieht, aber
Nee, das glaube ich nicht. Aber bevor wir über die zwei Hardware-Produkte sprechen, die Apple uns gezeigt hat, lass uns doch lieber nochmal über unseren Werbepartner der heutigen Episode sprechen. Und das ist nämlich die Firma Jewit. Die haben wir schon öfter mal als Werbepartner dabei gehabt. Und ich glaube, wir haben auch in den letzten 3 Spots, wo wir das charmante Unternehmen vorgestellt haben, ganz klar gemacht, dass das zumindest mein Fertiggericht der Wahl ist, und ich tue mich immer schwer damit, das einfach so als Fertiggericht zu bezeichnen, weil ich wiederhole mich sehr gerne. Das ist eine ganz andere Kategorie von Fertiggericht. Und in der letzten Sendung habe ich ja so ein bisschen die Analogie zu diesen Fertiggerichten, die es in der Corona-Zeit von den Köchen gegeben hat, wie sie alle hießen, Tim Melzer etc. pp., die haben ja da auch Fertiggerichte in den Markt reingeworfen. Und das ist nach meiner Meinung der richtige Vergleich, weil mit diesen Gerichten sind sie auf Augenhöhe, was die Produktqualität beanlangt und auch was die Geschmacksqualität beanlangt. Das stelle ich immer wieder fest, wenn ich mich durch die große Produktpalette durch esse und durchprobiere. Nach wie vor werden alle Gerichte manufakturartig gekocht und zubereitet. Sie wurden von Nahrungsexperten entwickelt. Sie werden von echten Köchen gekocht, wie ich eben schon sagte, manufakturartig. Sie werden bei 24 Grad Schock gefrostet. Dadurch werden und bleiben alle Vitamine und auch alle Geschmäcker sozusagen erhalten, und es schmeckt nichts fad oder wird irgendwie matschig oder pampig. Durch dieses Schockgefrieren bilden sich auch keine Eiskristalle, und die einzelnen Produkte werden jetzt nicht zu einem großen Klumpen zusammengefroren, sondern sind noch separiert in der Packung, auch sehr gut erkennbar, und es sieht auch sehr appetitlich aus, wenn man es dementsprechend im Ofen oder in der Mikrowelle zubereitet. Also das unterscheidet Jewit wirklich zu den Marktbegleitern, oder da ist der große Unterschied zu den marktbegleitenden Produkten, die es da draußen gibt. Es ist halt alles auf einem ganz, ganz anderen Level, was ich nach mehreren Testessen wirklich immer wieder sagen kann. Das hat sich wirklich durch die ganze Testphase gezogen. Was heißt Testphase? Ich konsumiere das, wie gesagt, seit mehreren Monaten, und auch schon vor der Zeit, bevor sie bei uns Werbepartner waren, habe ich das konsumiert. Und darauf bin ich erst gekommen, für sie Werbung zu machen, nachdem ich es halt schon im Vorfeld ausgiebig getestet habe. Ja, nach wie vor gibt es weit über 50 Gerichte. Und diese Gerichte werden halt auch ständig erweitert. Es kommen auch ständig neue Gerichte dazu. Und ich möchte ja mal so zwei neue Gerichte erwähnen. Das ist einmal Mac and Chicken. Das ist so dieses amerikanische Gericht, Macaroni American Style, könnte man sagen. Und da gibt es halt zwei Versionen von, also Mac and Chicken und Mac and Cheese. Und da hat man so diese klassische Triple Cheese Soße mit verarbeitet. Und das ist wirklich es liest sich wirklich so wie richtiger Foodporn. Das werde ich als nächstes mal ausprobieren. Das kam leider raus, nachdem ich die letzte Bestellung abgesetzt habe. Sonst hätte ich das schon bei der letzten Bestellung mit reingenommen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das schmecken wird. Klingt jedenfalls sehr, sehr interessant, auch von der Zusammenstellung der Produkte. Ja. Und trotzdem möchte ich mal ein weiteres Lieblingsgericht vorstellen. Und das ist mein absolutes Lieblingsgericht. Und das Beste hebe ich mir eigentlich immer zum Schluss auf. Und das ist so ein richtig schönes Soulfood-Gericht. Das ist nämlich ein Nudelgericht, ein Pasta-Gericht. Und das ist Penne oder Penette mit Feta. Und ich bin ja sowieso schon genereller Feta-Fan. Da, wenn irgendein Gericht Feta beinhaltet, wo ich auch sehe, dass das passt gut dazu, dann hat man mich ja sowieso schon mal gewonnen. Also Feta ist so meine Droge, hätte ich bald gesagt. Und man hat ja wirklich ein Gesamtgeschmackserlebnis geschaffen, wo alle Gerichte hundertprozentig zusammenpassen. Und es ist so, wie hat mal ein berühmter Koch gesagt, ein Maul voll Geschmack. Und das ist es wirklich auch. Ich glaube, das hat der Frank Rosin mal gesagt. Hier hast du wirklich ein absolutes Maul voller Geschmack, weil alle Ingredienzien, alle Zutaten wunderbar zusammenpassen. Man hat einmal diese Vollkornpasta, die mariniert ist mit einem Tomatenpesto. Dazu hat man das Ganze noch mit sehr frischen Kräutern versehen und man hat hat noch gegrillte Zucchini drin und man hat diesen cremigen Feta-Käse. Und wenn dieser Feta-Käse dann so richtig schön geschmolzen ist und man das Ganze zusammen auch noch schön umrührt, dann verbindet sich dieser Feta-Käse so emulsionsartig um die Penne-Nudeln herum und man hat so eine wirkliche Geschmacksexplosion, dieses Tomatenpesto, diese Kräuter und dieser cremige Käse. Und das ist so wirklich eine absolute Geschmacksexplosion im Mund. Also für mich derzeit ein perfektes Pasta-Gericht, so ein perfektes Löffelgericht. Das sollte man auch mit einem Löffel essen, finde ich, weil man hat dann auch diese ganzen Produkte zusammen auf einem Löffel und es passt wirklich perfekt zusammen. Also das besser hätte man es nach meiner Meinung von den Zutaten, von den Geschmäckern nicht gestalten können. Also ein optimales Pasta-Gericht mit all den Zutaten, die ich auch gerne mag. Und um die Textur im Mund noch ein wenig zu verbessern, hat man noch oben drüber, was heißt oben drüber, wenn man es umrührt, hat man es im kompletten Essen logischerweise, hat man aber noch geröstete Sonnenblumenkerne und das bietet noch so eine richtig schöne Textur im Mund und das rundet das Ganze noch so ein bisschen ab, finde ich. Man hat also auch noch so einen Crunch im Gericht, was so einen kleinen Gegenpol zu diesem cremigen Feta bietet. Also es ist ein absolutes Gericht, finde ich. Ein absolutes Highlight-Gericht. Habe ich mir extra zum Schluss unserer kleinen Werbekampagne aufgehoben. So. Ja, das denke ich, sind so die wichtigsten Eckpunkte, die wir heute nochmal unseren Hörerinnen und Hörern näher gebracht haben. Weiterhin gibt es natürlich auch einen Hörervorteil. Mit dem Code GEEK10, also GEEK10, gibt es 10% Rabatt auf eure erste Bestellung in dem Fall. Und anzumerken ist weiterhin, dass man das Ganze auch auf eine Samstagslieferung terminieren kann. Falls man in der Woche nicht zu Hause ist, kann man das Ganze auch auf Samstag terminieren. Tja, ich denke, ich habe alles dazu gesagt. Man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist meine Meinung. Ich habe
jedes
es nicht,
Mal, wenn du drüber redest, kriege ich Hunger.
Ja, ich habe auch nicht bereut, das kennengelernt zu haben. Und das Tolle ist, was ich da schon an Zeit gespart habe. Und ich finde, das ist so eine Versicherung, sage ich jetzt mal. Man weiß, man hat was Leckeres in der Tiefkühltruhe oder im Tiefkühlschrank liegen. Und man muss sich, wenn man viel Stress hat, keine Gedanken machen. Man kann auf diese Versicherung zurückgreifen. Und man kann sagen, okay, ich habe ein Problem weniger. Ich muss jetzt nicht irgendwas kochen. Ich habe was Gesundes, was Leckeres in der Tiefkühltruhe und kann darauf zurückgreifen. Und das erleichtert einen schon vieles. Natürlich koche ich auch, wenn ich Zeit habe. Ich ernähre mich jetzt nicht nur von Juit-Produkten, auch wenn sie das in der letzten Zeit so angehört hat, klar. Aber man weiß, man hat was Leckeres, wie gesagt, wo man darauf zugreifen kann. Und das macht einen doch schon das Leben in vielen Punkten leichter, speziell wenn man mal einen stressigen Tag hat, wo man weiß, man hat jetzt keine Zeit, was zu kochen oder was generell Leckeres zu kochen, dann kann man darauf zurückgreifen. Und es ist ja auch nicht gesund, jetzt unbedingt zum Restaurant der Goldenen Möwe zu gehen und sich da ein Smart-Menü reinzuschieben. Und wenn man sich die Preise von diesem Fastfood-Kram anschaut. Goldenen Möwe.
Ja, okay.
Und wenn man sich die Preise von diesen Fastfood-Menüs anschaut, die ja auch nicht gesund sind, ob sie schmecken oder nicht, das muss man letztendlich den Kunden überlegen. Lassen, aber auf jeden Fall sind sie nicht gesund, dann kann man sich auch durchaus was Gesundes in die Tiefkühltruhe legen, wo man was sehr Leckeres und Gesundes bekommt zu einem teilweise sogar noch günstigeren Preis. Also wenn man sich da so irgend so ein Fastfood-Menü bei der Goldenen Möwe reinschiebt. Das nur so als persönliche Anmerkung. Gut. Dann sagen wir recht herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung bei der Firma Juit.
Ja, genau.
Wer es nicht ausprobiert, der verpasst echt was. Okay, dann geht's weiter mit dem Scary Event bei Apple. Ein Punkt, den können wir jetzt ganz schnell abhandeln, ist der neue iMac 24 Zoll. Ja. Der hat sich eigentlich äußerlich nicht verändert. Und es gab ja noch so ein paar Last-Minute-Gerüchte, dass sich der Standfuß verändern wird. Das ist auch nicht eingetreten. Also das Ding ist äußerlich gleich geblieben.
Genau. Immer noch Lightning übrigens.
Genau. Da, selbst da das sind sie sich treu geblieben. Ja. Da haben nichts verändert. Und ich sage mal, warum? Warum haben sie nicht die Dinger geändert auf USB-C? Entweder haben sie das zeitlich nicht geschafft, das umzustellen, produktionstechnisch oder was weiß ich, oder Lieferungsprobleme oder Lieferanten haben keine.
Das Lager ist noch voll.
Das Lager ist noch voll. Also, da war ich enttäuscht.
Also, es ist jetzt. Ja, nicht das war ja von dir auch noch so eine Erwartung, beziehungsweise so ein.
Ich habe auch gesagt, jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, die bringen USB-C-Zubehör raus. Und da habe ich mich wirklich etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt anscheinend. Nee, es wäre doch so logisch gewesen, das in einem Abwasch zu machen. Ich meine, davon geht jetzt nicht das Abendland unter, dass jetzt die Dinger noch einen Lightning-Port haben. Keinesfalls, aber.
Oh, wenn du das ein oder andere Blog mal gelesen hast, da konnte schon der Eindruck entstehen, die Welt geht unter, ja.
Ja, aber erstens mal ist doch so, wie oft muss man die Dinger laden? Die haben ja eine recht lange Akkulaufzeit. Und dieses eine Lightning-Kabel kann man ja noch parat halten, um das Ding aufzuladen. Also es ist nicht schön. Es passt doch jetzt nicht so ins Line-Up rein. Und es muss ja früher oder später mal passieren, dass die Dinger umgestellt werden. Der Gesetzgeber sieht es natürlich vor, logischerweise. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass Apple dabei ist, irgendwas Neues zu entwickeln bezüglich der Magic Mouse, weil die ist ja jetzt schon sehr lange am Markt und dass sie denn bei der Präsentation der neuen Magic Mouse auch die ganze andere Linie auf USB-C umstellen. Das ist meine Idee, die ich dazu habe. Und ich hoffe, dass die Magic Mouse dann nicht unten drunter diesen Port hat. Die neue.
Das USB, gerade Lightning gegen USB-C getauscht, ja.
Ja, also ich hoffe mal, dass der Port dann irgendwo anders sitzt. Obwohl, wenn man bedenkt, wie kurz diese Ladezeiten ist, um das Ding aufzuladen, finde ich persönlich das jetzt nicht so schlimm. Das wird ja immer wieder als die größte Designschande von Apple präsentiert und überall machen die Leute sich lustig, wenn sie das Ding aufladen müssen und legen das Ding wie ein Maikäfer auf den Rücken und laden das dann auf. Also ich denke, da gibt es schlimmere Dinge, die Apple verbrochen hat. Butterfly-Tastatur ist ein größeres Verbrechen gewesen in meinen Augen, als diesen Ladeport unten drunter zu machen. Gut, also, sie haben den iMac abgedatet auf 24 Zoll. Nicht auf 24 Zoll, auf M3. 24 Zoll hat er leider noch behalten. Und sie haben immer wieder betont, das ist der meistverkaufteste All-in-One-Rechner am Markt. Ja, aber schau dir doch mal an, wie groß der Markt von All-in-One-Rechnern am überhaupt ist. Es gibt ein paar Hersteller wie HP, Lenovo, die so eine exotische Linie haben, wo sie All-in-One-Rechner verkaufen. Aber das ist ja kein Markt, den andere jemals in irgendeiner Weise dominiert haben. Den hat Apple schon immer dominiert. Der iMac war eigentlich und ist nach ihrer Meinung immer noch der Begriff der All-in-One-Rechner. Also, dass sie den dominieren und dass das der meistverkaufteste All-in-One-Rechner ist, ist ja kein Kunststück, weil es keine großartige Konkurrenz gibt dazu. So sehe ich das.
Ja.
Es gibt da Versuche von, ich glaube, MSI hat auch mal so ein Gaming All-in-One vorgestellt, aber das hat
mit,
ja.
Mit einer, ja, richtig, klingt jetzt auch wieder so, mit einer Grafikkarte, ja, mit einer Standard-Grafikkarte, ja.
Ja, ich glaube, den Lenovo hat noch so eine Huckepack-Grafikkarte hinten gehabt. Also Lenovo hat, glaube ich, auch mitgespielt, aber das ist auch alles schon etwas länger her und hat sich auch nicht so durchgesetzt, weil es nach meiner Meinung auch nicht so das Nachhaltigste ist. Du musst deinen Monitor ja immer mit wegschmeißen, wenn, also im Normalfall, wenn du aufrüstest. Das hat Lenovo ja versucht gegenzusteuern, indem man Komponenten austauschbar macht. Bloß bei Apple ist es halt nicht so, ist alles eine Einheit. Und bei der Präsentation ist mir wieder aufgefallen, ich habe mich daran erinnert gefühlt, wie Steve Jobs damals gesagt hat, ja, der Mac ist so der zentrale Hub und diese ganze Präsentation von dem iMac, die ging auch so ein bisschen in diese Richtung, dass das so der Family-PC sein soll. So nach dem Motto, ja, wenn du das mit deinem iPhone alles nicht mehr erledigen kannst oder wenn die wenigen Dinge, die mit deinem iPhone oder deinem iPad nicht funktionieren, ja, dann musst du halt doch mal einen Mac benutzen und dann stell dir doch zentral in die Wohnung so ein iMac rein und mach daraus einen Familien-PC. So kam mir das irgendwie vor, alles so ein bisschen so der Community-PC für die Familie. Das war, denke ich, so diese Präsentationsgeschichte. Ja, nach wie vor kein sexy Gerät, ist meine Meinung. Jedenfalls nicht für meine Anwendungsbereiche. Ja. Und die Bluetooth-Geschichte wurde auf 5.3 abgedatet und Wi-Fi 6E ist jetzt drin. Das hatte nach meiner Meinung der Vorgänger auch nicht. Aber sonst ist er, wie gesagt, gleich geblieben. Auch der Preis ist gleich geblieben. Startpreis 1.599 Euro. Man könnte auch sagen 1.600 Euro in einer Konfiguration, die auch nicht mehr standesgemäß ist. 8 GB RAM, darüber kann man diskutieren, aber eine 256er SSD ist nach meiner Meinung als Startkonfiguration heutzutage nicht mehr standesgemäß. Also hätte man 512 reinschrauben können und gut wäre gewesen. Okay, das dazu.
Hätte man machen können, wobei, ja, ich würde mir eigentlich eher wünschen, dass sie standardmäßig bei allen Geräten auf 16 GB rangehen.
Da gebe ich dir ausnahmsweise uneingeschränkt recht.
Auch wie gesagt, gerade beim iMac 256, okay, da ist macOS drauf, da machst du vielleicht zwei oder andere Programme noch drauf, aber da ist ein Desktop-Rechner, da hängst du eine externe Festplatte dran, nach Möglichkeit eine schnelle.
Ja. Ja.
Dann tut's nicht ganz so weh. Je nachdem, was du halt machst, wenn du natürlich da auch viel Videoschnitt etc. machen wolltest, würde ich schon zu der größeren internen raten, weil die Geschwindigkeiten doch eigentlich ganz okay sind für das, was Apple verkauft. Von daher würde es Sinn machen, da auch intern zu schneiden. Aber wie gesagt, ansonsten, mein Gott, eine schöne externe dran und dann kannst du da deine Ein-Foto-Bibliothek auch draufhauen. Passt schon, ja, weil du nimmst ihn in der Regel ja nicht mit. Aber gerade RAM, da könnte man mittlerweile den Schritt, auch wenn man macOS nutzt, den Schritt gehen von 8 zu 16.
Absolut, da gebe ich dir recht. Das Beispiel könnte man auch komplett durch die ganze Produktlinie ziehen, also durch alle Macs ziehen, dass man 16 als Standard RAM-Spezifikation nimmt. Das ist 8 GB sind nicht mehr standesgemäß. Es sei denn, du machst wirklich absolute Office-Standard-Geschichten und machst jetzt keine großartigen Geschichten nebenher und machst auch jetzt kein großartiges Multitasking etc., aber sobald du ein bisschen mehr ambitionierter unterwegs bist, kommst du mit 8 GB teilweise schon an deine Grenzen. Aber okay, sei es drum. Lass uns über die MacBook Pro Serie sprechen. 14 und 16 Zoll und das
beziehungsweise
13 Zoll
können wir verabschieden.
Rest in Peace, das 13 Zoll Gerät inklusive der Touchbar. Nach 7 Jahren ist die Touchbar jetzt endlich beerdigt worden. Und
man muss sich mal vorstellen, so lange. Ja? Wobei, so lange ja auch nur, weil wir das 13er so lange mit uns hergeschleppt haben. Ja,
ja, 13er, die hat noch lange, das Modell hat noch lange die Flagge hochgehalten für die Touchbar. Und jetzt ist es endlich soweit, das 13er ist aus dem Portfolio ausgeschieden. Es wird wahrscheinlich noch irgendwo bei welchen, bei Distributoren oder Händlern noch Restposten geben, aber offiziell ist das Ding endlich weg. Man hat jetzt ein klares Line-up, zumindest von der Designsprache, und ist jetzt etwas transparenter aufgestellt, auch wenn es nach meiner Meinung da so ein paar kleine Wermutstropfen gibt bei dem Einstiegsmodell, also sprich bei dem 13 Zoll Einstiegsmodell.
14.
14 Zoll, ja, muss man sich erstmal dran gewöhnen, weil das wir haben eine Limitierung der Schnittstellen. Wir haben jetzt nur zwei USB-C respektive Thunderbolt-Schnittstellen, die jetzt auch nicht Thunderbolt 4 sind, sondern nur Thunderbolt 3. Und die sind auch noch auf einer Seite. Das heißt, es gibt ja viele Leute, die gerne haben, dass man auf beiden Seiten laden kann. Gerade wenn man jetzt unterwegs ist und vielleicht es ergonomisch oder auch praktisch einfacher ist, das auf der Seite anzuschließen, das Ladekabel, wenn man jetzt nicht über MagSafe geht. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich verstehen kann. Es ist einfach ein bisschen unergonomischer oder kann unergonomischer sein. Aber viel schlimmer ist, dass man nur zwei Thunderbolt-Ports hat. Nach wie vor kann man an dem Gerät nur ein externes Display anschließen. Und da kann man mir nicht erzählen, dass das irgendein Hardware-Grund hat. Das wäre technisch ohne Probleme machbar, da auch mindestens zwei externe Displays anschließen zu können. Es ist ein Upselling-Punkt. Apple will einfach politisch, vertriebstechnisch die Dinge so limitieren, dass die geneigten Anwender, die etwas mehr machen wollen, dann zum größeren Modell greifen. Ja, das sind so die zwei größten Kritikpunkte. Weniger Schnittstellen, externes Display nur, ist nur eines möglich, und es ist nur ein Thunderbolt 3 Anschluss oder zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse. Und wenn man sich das Ganze so ein bisschen hochrechnet, das hat ja auch in der Standardausbaustufe nur 8 GB RAM. Wenn man sich da jetzt noch 16 Reihen optioniert, dann ist man preislich schon nah am M3 Pro Modell, was dann ein M3 Pro SoC drin hat, eine Schnittstelle mehr, Thunderbolt 4, und ist dann in einem ganz anderen Bereich. Also das ist dann wieder so ein Rechenexempel. Nach meiner Meinung ist dieses 14 Zoll in der Standardausstattung keine Empfehlung. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Auch wenn man jetzt das preislich sieht, 1.199, ja, also 2.000 Euro. Und das 13 Zoller hat damals 1.599 gekostet. Man muss aber auch dazu sagen, das war dann ein 13-Zoll-Gerät und hatte auch nicht die Display-Qualität, wie das 14-Zoll hat, mit dem XDR-Display oder 20
ja,
Hertz.
Ja, und auch die Anschlussvielfalt ist eine andere jetzt mit dem neuen.
Ja,
klar, wie das, gesagt, klar. Zwei USB-C beziehungsweise Thunderbolt. Aber ja, trotzdem finde ich die knapp 2000, also die 1999 zu viel.
So sehe ich das auch.
Der Abstand ist einfach zu groß zu den 1600.
Genau. Hätte das jetzt 16 Gigabyte drin, dann würde das schon wieder ganz anders aussehen. Dann wäre das etwas angenehmer mit diesen 2000 Euro. Aber dadurch, dass man, wenn man so ein wenig zukunftsorientiert unterwegs sein möchte, auf jeden Fall auf 16 Gigabyte gehen sollte, ist diese Einstiegsklasse oder auch der Einstiegspreis nicht so gut gewählt. Also der bessere Deal ist dann, auf das M3 Pro zu gehen. Und da hat man doch schon ganz andere Möglichkeiten. Aber gut, das muss jeder anders für sich. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Gut, dann geht es dahin, dass wir auch eine ganz neue Farbe bekommen haben. Space Black.
Oh, die in den Videos und in den Bildern so gut ausgesehen hat, ja.
Ja, aber man muss dazu sagen, es ist ja kein richtiges Schwarz, es ist ein starkes, genau, Anthrazit. Also unter Space Black stelle ich mir jetzt was anderes vor. Also ich hätte mal
so. Ja, mehr so ein Penta oder so, ja. Also wirklich schwarz.
Also richtig tiefes Schwarz, so ein Schwarz-Schwarz.
Genau, wenn du das irgendwo in deiner Möwe auf dem Lederpolster liegen lässt, dass du es halt nicht mehr siehst, ja.
Die haben bei uns meistens rotes Kunstleder, die goldenen Möwen bei uns.
Aber okay. Ich war schon so lange nicht mehr, ist es rot? Ich habe gedacht, es wird dunkel.
Also bei uns ist es rot. Aber gut, kann auch sein, dass der noch nicht die Renovierungsphase mitgenommen hat. Oder ist es jetzt mittlerweile braun, schwarz habe ich. Schwarz
oder, oder ist es jetzt rot? Oh, keine Ahnung, ich war schon so lange nicht mehr.
Schwarz war, glaube ich, der Burger King, der war schwarz. Ist egal, meistens war ich dann am Drive-In-Schalter vorbei. Da kann ich dann nicht reinschauen. Aber okay, Space Black. Und Space Black gibt es nur in der Pro-Serie und nicht in der günstigen Version. Da gibt es dann weiterhin Space Gray. Und wie gesagt, wer Space Black haben will, muss halt in die Pro-Serie reingehen. Apple hat auch irgendwie so einen lustigen Satz fallen lassen. Das ist die Pro-Farbe oder irgendwas haben sie da auch angedeutet, dass das wirklich die Farbe der Pros ist. Irgendwie gab es da was. Und das Erste, was ich gedacht habe, ja, bitte.
Ja, nee, mach weiter.
Das Erste, was ich gedacht habe, wo sie dann diese Farbe präsentiert haben, ohne, wo sie jetzt zum nächsten Punkt gekommen sind, ach du Scheiße, das ist ja ein riesengroßer Fingerdruckmagnet, Mitternachtsblau 2.0, habe ich gedacht. Aber nein, sie haben ja gegengesteuert und ich glaube, die Kritik und die Wahrnehmung der Nutzer, dass dieses MacBook Air in Mitternachtsblau ein riesengroßer Fingerabdruckmagnet ist, die haben sie sich zu Herzen genommen und haben jetzt endlich ihr Patent umgesetzt, was sie ja schon seit dem Jahre, Moment, ich habe es mir notiert, wo habe ich denn jetzt? Seit dem Jahre 2020 haben. Daran sieht man mal wieder, dass Patente auch gut und gerne bei Apple mal ein bisschen rumliegen können, bevor sie in Kraft treten oder bevor sie in Produkte reinfließen. Da haben sie nämlich eine Eloxalbeschichtung patentiert oder ein Patent dafür zugesprochen bekommen, die Fingerabdrücke reduzieren soll und die Betonung liegt auf reduzieren. Man kann sie ja natürlich nicht ganz eliminieren, aber man kann es reduzieren. Und erste Tests von Leuten, die vor Ort gewesen sind, die haben sich dazu ausgesprochen und die haben gesagt, zum Beispiel Jason Snell hat gesagt, naja, man sieht schon eine sehr, sehr starke Verbesserung gegenüber dem Mitternachtsblau, aber man sieht nach wie vor auch noch die Fingerabdrücke. Er hat es gesagt, eine progressive Verbesserung, aber das ist ja auch kein Kunststück. Das Mitternachtsblaue MacBook Air sah ja nach einer halben Stunde aus, als ob man es 2 Wochen im Dauerbetrieb hatte. Ja, aber nach wie vor, auch wenn ich da höre, eine Reduzierung der Fingerabdrücke wäre ein schwarzes Gerät für mich persönlich kein Gerät, was ich in Erwägung ziehen würde.
Also ich schon, nur okay. Es ist ja nicht schwarz. Gerade so aus diesen Hands-on-Terminen hat man herausgehört oder haben einige gesagt, es sieht gut aus, aber man darf sich halt nichts Schwarzes oder nicht wirklich was Schwarzes erwarten. Es wäre halt im Prinzip auch nur ein Grau.
Ein stärkeres Grau als Space Grau, Gray.
Und das
Space
ist halt Gray, wirklich schade, ja.
Das ist schade, weil dann hätte man ja auch wirklich sagen können, man geht ganz tief in den schwarzen Bereich hinein und macht das richtig schwarz. Aber nee, ist es nicht geworden. Erinnert mich irgendwie an das MacBook aus dem Jahre 2006. Da gab es ja auch schwarz und weiß. Und man musste, glaube ich, für schwarz einen höheren Aufpreis hinlegen.
Ja, du hast 100 mehr bezahlt für schwarz. Für
aber man hat auch eine stärkere CPU bekommen. Ne?
Also war die stärker? Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, die CPU war etwas leistungsstärker, wenn man da sich dafür die schwarze Version
entschieden hat. Das ist schon so lange her. Also ich hatte mich definitiv wegen der Farbe für das Schwarze entschieden.
Ja.
Damals. Und hatte ja, wie gesagt, die schwarze Version auf jeden Fall. Aber ob die irgendwie auch mehr Leistung hatte als das Weiße, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ich glaube schon, ja.
Ja, wäre mir aber links auch egal gewesen, weil ich wollte ja unbedingt schwarz.
Ja, ja.
Ja, wobei jetzt kriegst du ja, wenn du schwarz haben willst, auch mehr Leistung. Allerdings nicht für ein Hunderter.
Nö.
Die Zeiten sind vorbei.
Ja, gut. Das zum MacBook Pro mit M3, M3 Pro und M3 Max.
Und was hast du dir bestellt?
Gar keins. Ich habe ein M1 Pro 16 Zoll MacBook und
ja, ich weiß.
Das läuft perfekt. Und ich sage mal auch, fast jeder, der jetzt zum Beispiel ein M2 Gerät hat und damit zufrieden ist, der muss jetzt nicht umsteigen oder nicht an seine Leistungsgrenzen kommt, der muss nicht umsteigen. Ich denke, es ist für alle diejenigen interessant, die vielleicht noch auf der allerersten Generation M1 sitzen, da an ihre Grenzen kommen in irgendwelchen Bereichen. Da macht es auf jeden Fall oder kann es Sinn ergeben.
Ja, oder die halt jetzt in ihrem regulären Update-Zyklus einfach drin sind, ja.
Genau.
Und dann ist halt auch die Frage, wie gesagt, das 13er ist ja jetzt weg. Hast du noch vielleicht ein altes 13er, ein erstes, mit einem, alle diese M1 13er, ja. Dann ist so ein 14er, denke ich, schon interessant. Vorausgesetzt, vom Preis her tut es nicht zu sehr weh.
Ja, und
weil es sind schon, wie gesagt, ich würde halt auf die 16 RAM gehen, ich würde halt eine etwas größere SSD reinmachen und dann bist du dann natürlich bei Preisen, ja, du hast es ja schon angesprochen, würdest du dann, oder in so Pro-Regionen teilweise, je nachdem, und würdest du dann nochmal, oder bist du in der Lage, nochmal ein paar Euro in die Hand zu nehmen oder ein paar Abstriche beim Pro halt zu machen. Und ja, alles schwierig, ja. Echt schwierig, ja.
Ja. Und ich sag mal so, was ich damit mache, da reicht mein Gerät absolut für aus. Ich stoße.
Das ist halt das Schöne, ja. Ne?
Ich stoße an keinerlei Leistungsgrenzen. Ich habe damals natürlich auch die 32 GB RAM genommen, weil ich halt auch schon vorhatte und immer noch vorhabe, etwas länger damit zu arbeiten. Und damit bin ich immer noch gut aufgestellt. Ich werde frühestens upgraden, wenn Apple die Designs, also die grundsätzlichen Darreichungsformen ändert, dann werde ich überlegen, mal abzudaten. Aber vorher auf keinen Fall. Das Gerät ist absolut okay. Für mich.
Ja, klar. Warum auch? Und vor allem generell werden die Update-Zyklen ja ein bisschen länger. Man sieht das ja auch an dem Einbruch der Verkaufszahlen einfach in dem mobilen Bereich, beziehungsweise jetzt im Laptop-Bereich. Mhm. Die Rekorde, die wir gerade auch zu Corona-Zeiten hatten, sind vorbei, weil einfach die Leute sich da gekauft haben. Ja, und wie gesagt, mein Gott, das sind Geräte, da kaufst du nicht jedes Jahr ein neues. Das ist dann wirklich schon so ein spezialgelagerter Sonderfall. wenn wirklich jemand so ein Enthusiast ist und dann, wie gesagt, sein altes verkauft und dann damit quasi das neue finanziert, kann man machen. Gar kein Problem. Ja, habe ich früher auch mal eine Zeit lang gemacht. Mhm. Ja, alte Hardware, was heißt alte, aber die aktuell genutzte Hardware verkauft und damit halt gerade bei den guten Wiederverkaufswerten von Apple damit halt das nächste Gerät finanziert. So haben ja meine alten Powerbooks die Besitzer gewechselt. Ja, du hast dein Powerbook verkauft, hast dir das nächste Powerbook gekauft, beziehungsweise ich bin ja dann damals auch gerade vom 15er auf den 17er umgestiegen und habe dann halt das 15er verkauft, habe mir das 17er gekauft, beziehungsweise als dann die Intel-Geräte kamen, das 17er verkauft, das erste MacBook Intel halt dann damit finanziert. Mhm. Würde ich jetzt heute so zumindest mal nicht jedes Jahr machen.
Ja, ich meine, wenn man jetzt immer in so einem gewissen Zyklus bleibt, wo man auch noch ordentlich was für sein Altgerät bekommt, dann ist das auch nicht so schmerzhaft. Bloß wenn man diesen Punkt irgendwann verpasst, dass man nichts mehr für sein Altgerät oder wenig für sein Altgerät bekommt, dann wird es dann auch schmerzhaft abzugraden. Aber wenn man jetzt immer so in Anführungsstrichen die gleiche Summe drauf zahlt, dann hat man ja so eine feste Sache, die man in seinen Budgetplan drin hat.
Genau.
Ja? Das ist so.
Und du hast halt wirklich nach wie vor halt den Fall, dass die Wiederverkaufswerte von Apple-Geräten wirklich gut sind.
Wenn
man mit der Hardware entsprechend vernünftig umgegangen ist, kriegt man da wirklich gute
Solange du schon, sagen wir mal, im Silicon-Bereich bist, hast du im Moment immer noch sehr gute Wiederverkaufswerte. Wenn du aber
Da hattest du halt jetzt die Transition, also so ein Intel, klar, würde ich jetzt auch nicht mit
nachdenken
gucken.
Ja. Den drastisch gefallen.
Die Problematik ist ja auch da wieder, wie lange wird halt das noch unterstützt mit OS-Updates.
Das ist so.
Beziehungsweise, wie alt ist deine Intel-Hardware? Ja, das ist jetzt echt schwierig. Wir haben es ja jetzt auch gerade bei dem, wie heißt der nochmal richtig, bei dem Mac Pro gesehen, der ja den hast du ja auch, sag mal.
Ja, der Champagnerkübel, der schwarze Trashcan, Champagnerkübel.
Genau. Ja, Trashcan habe ich mir jetzt extra verkniffen, genau.
Ja.
Weil da hast du ja nichts mehr mit aktuellem OS.
Leider.
Das ist zum Beispiel ein Gerät, was ich mir gerne gekauft hätte, auch gebraucht. was von der Leistung her auch, wie gesagt, mit den AMD-Karten etc. vollkommen okay wäre, wenn man halt einen vernünftigen kauft. Jetzt nicht auch gerade die billigste, eine der ersten Versionen etc. oder kleinsten Versionen, die damals zuerst rauskamen, sondern halt, wie gesagt, was Vernünftiges, aber halt keine aktuelle OS-Version. Und das ist halt so ein Ding, wo ich dann sage, nee, sorry, aber das stelle ich mir nicht hier hin. Wo ich zuletzt ein bisschen melancholisch geworden bin, als ich den 17er PowerBook 17 Zoll mal wieder gesehen habe, wo ich gedacht, scheiße, war schon ein tolles Gerät, ja. Aber mit dem könntest du heute, also könnte ich zumindest mal heute auch nicht mehr arbeiten.
Und
so toll das Gerät ist, ja, und ich finde es heute auch immer noch wirklich ein sehr schönes Gerät, auch von der Größe her und von der Leistung, die ich damals hatte, heute im Vergleich natürlich auch nicht mehr. Da, wie gesagt, da habe ich zuletzt, warum hast du den verkauft, ja, aber was wollte ich denn heute noch damit, ja. Lieber damals jemanden beglückt, der zufrieden war oder sich wirklich tierisch gefreut hat, als er den von mir gekriegt hat. Besser als den jetzt hier irgendwo im Regal stehen oder auf dem Schrank stehen zu haben, ja. Und du kannst im Prinzip, also ich könnte damit nichts mehr machen, ja.
Das ist so. Und das war ja auch einer der Hauptgründe, warum ich mich entschieden habe, einen neuen Rechner zu kaufen, weil er halt nicht mehr mit aktuellen Betriebssystemen funktioniert. Mhm. Und es ist ja nicht nur das aktuelle Betriebssystem, was nicht mehr funktioniert, sondern auch, du hast ja vom Feature-Set bist du ja auch ein bisschen beschnitten. Es gehen ja nicht alle Funktionen, die mit einem Silicon gehen. Also das ist ja auch noch ein Problem. Und irgendwann muss man halt auch mal sich entscheiden, was Neues zu kaufen. Das ist halt so.
Ja.
Und im Windows-Bereich, da hätte ich schon längst zwischendurch upgraden müssen. Und das ist halt bei Apple, da kannst du sehr lange mit relativ alter Hardware glücklich werden. Das stelle ich immer wieder fest. Wenn du nicht zu dem Zeitpunkt schon Hardware kaufst, die schon am Limit ist, leistungstechnisch, wenn du schon etwas mehr im Vorfeld investierst, dann kannst du da lange glücklich mit werden. So ist das. Gut. Wie gesagt, es war ein schönes Event und man muss auch vielleicht noch eins in Betracht ziehen, weil alle sagen, ja, dieses Update kam jetzt sehr zügig nach dem M2 oder die MacBooks wurden sehr zügig abgedatet. Ja, aber die M2s hatten ja damals auch schon etwas Verspätung. Die sollten ja eigentlich auch viel früher rauskommen. Und dadurch hat sich das jetzt auch alles wieder ein bisschen aufeinander geschoben. Also es ist jetzt auch kein ganz normaler Zyklus gewesen, ne?
Genau, deswegen haben ja wir, unter anderem wir, auch damit gerechnet, dass vielleicht erst nächstes Jahr die M3s
da hatten ja auch alle anderen mitgerechnet, ne, im Endeffekt.
Genau. Ja, es gab so ein paar, die gesagt haben, muss dieses Jahr noch was, zumindest mal M3, da muss noch was passieren, wo wir dann, hier keine Gerüchteküche, ja, beziehungsweise dann die üblichen Quellen haben dann auch gesagt, nächstes Jahr erst. Und und dann hatten wir ja auch schon gesagt, es gab ja jetzt erst die Updates, ja, mit den MacBook Pros. Das könnte vom Turnus ungefähr hinkommen, selbst wenn du jetzt den iMac zum Beispiel und den 13er updatest, ja, Pro und Max, ja, die neuen MacBook Pros kommen dann nächstes Jahr oder im Frühjahr vielleicht erst. Und jetzt haben wir halt alles auf einen Schlag gekriegt, was ja dann, denke ich mal, wirklich dafür auch spricht, ja, dass die anderen ein bisschen zu spät kamen. Dass du jetzt eigentlich den Zeitpunkt hättest oder gehabt hättest für halt die Pro und Max. Jetzt haben wir halt den M3 noch mit dazu, dass wir da dann, oder dass Apple gesagt hat, okay, wir haben die jetzt ready, dann hauen wir es auch raus.
Ja, und ich glaube, die zwei Gründe, dass Apple der Erste sein wollte oder die erste Company sein wollte, die mit 3 Nanometer in die breite Masse geht.
Kommt noch dazu, ja.
Das wollten die unbedingt machen, die wollten unbedingt diese Duftmarke setzen. Und jetzt sind wir erstmal auf dieser 3-Nanometer-Geschichte und das wird jetzt erstmal auf eine gewisse Zeit die Produktionsbreite sein. Und jetzt ist erstmal dieser Druck raus, dass man auf 3 Nanometer kommen wollte und es ja auch geschafft hat. Und dass Qualcomm in Hawaii dieses kleine Fässchen da aufgemacht hat. Das sind, denke ich, zwei Gründe, dass Apple jetzt das etwas.
Genau, und da wird es halt interessant. Ja. Wenn jetzt der Ultra kommt, M3, wie der leistungstechnisch aussieht, gerade im Vergleich zu dem aktuellen Pro, ja, Ultra, plus wann kommen halt die nächsten Updates, ja, M4.
Ja, ich
werden wir die auch dann wieder zum Ende nächstes Jahr sehen?
Ich denke, jetzt muss erstmal der M3 runtertropfen auf die Mac Minis. Die müssten mal erneuert werden, in Anführungsstrichen. Was heißt müssten? Aber das wäre, denke ich, der nächste Schritt. dass der M2 Pro und der M2 dann aus den Mac Minis rausfällt?
Ja, da gehe ich halt fest von aus, dass wir die dann
irgendwann im Frühjahr,
Anfang nächstes Jahr wahrscheinlich
sehen. Das kannst du ja auch per Pressemitteilung machen. Solange sich am Design, also an der Darreichungsform von Mac Mini nichts ändert, machst du eine Pressemitteilung und dann ist es okay. Jawohl. Weil die Prozessoren sind uns ja dann bekannt. Wir wissen ja, was die können.
Die haben wir ja schon.
Ja, und dann die iPads, da wird ja auch was kommen. Ich denke mal, im Pro-Bereich wird dann auch abgedatet auf M3. Vielleicht sogar M3 Pro.
Die Studios?
Ja, aber da muss man dann auf den Ultra warten, weil die Studios haben ja ein Ultra drin.
Genau,
beziehungsweise
wann kommt der Ultra? Ja. Das ist ja das, was ich gesagt hatte eben. Mal gucken, wann der Ultra kommt. Kommt dann auch das Update für den Studio und für den Pro dann wieder gleichzeitig?
Vermute ich mal.
Das ist die Frage. Und vor allem, wie gesagt, wie sieht der leistungstechnisch aus? Das wird ja auch nochmal so ein Thema werden. Gerade im Vergleich jetzt auch wieder zu den aktuellen Xenons und den neuen Threadripper. Ja, das wird nochmal so ein Thema werden von AMD und Intel. Dass sie da versuchen, entsprechend nochmal zu kontern, beziehungsweise halt in der Presse den Spin entsprechend zu machen. Dann, wie gesagt, Qualcomm, ja, wann kommt der nächste oder das Update von dem Elite? Beziehungsweise wann kommt der Elite überhaupt erstmal in Stückzahlen in den Handel, beziehungsweise in die Geräte rein, wann sind die Geräte kaufbar, welche Geräte kommen und dann, wie gesagt, wie geht's da mit der Entwicklung weiter. Und wie gesagt, sehen wir dann Ende nächstes Jahr dann schon wieder die Updates für die M4. Mhm.
Möglich, wenn das in dieser Geschwindigkeit weitergeht. Ne?
Wenn die jetzt ihren Rhythmus gefunden haben, genau, die Entwicklung sich entsprechend oder keine Stolpersteine da gibt, beziehungsweise TSMC halt weiterhin machen kann das da läuft, ja, werden wir dann Ende nächstes Jahr, wie gesagt, die M4 sehen. Und da wird es ganz interessant werden, auf welchem Prozess. Das wird ja höchstwahrscheinlich auch wieder 3 sein, wahrscheinlich die nächste Generation oder das nächste Update von den 3 Nanometer. Und wie viel Leistung mehr wirst du da überhaupt dann machen können? Oder welche andere Optimierungen hast du dann für den M4? Dass du da nochmal vom Stromverbrauch vielleicht ein bisschen runterkommst, beziehungsweise die Geräte nochmal entsprechend länger laufen können, wenn du da ein bisschen was optimieren kannst. Aber das ist jetzt, boah mein Gott, das ist jetzt so Glaskugel.
Ja, klar. Das wird man sehen. Ja, aber wie gesagt, im Prinzip ein schönes Event. Viele haben es nach meiner Meinung so ein bisschen runtergespielt. Die haben gesagt, naja, das hätte man alles bei Pressemitteilung machen können. Sehe ich anders, aber okay. Es war schon doch sehr viel erklärungsbedürftig und sie haben es ja auch nicht ausgeufert. Sie haben es nicht ausufern lassen. 30 Minuten, genau. Es waren ja noch nicht mehr 30 Minuten. Es war sehr kompakt. Sehr kompakt und sehr komprimiert. Mhm. War alles in Ordnung.
Ja. Nee, vor allem gerade die M3s, ja, die sind neu. Da kann man auf jeden Fall das so machen, ja.
Eine Sache, die ich mir noch gewünscht habe, die für mich persönlich zwar nicht interessant ist, aber die den iMac noch etwas nach vorne gebracht hätte, wenn man die Option haben würde, dass man auch ein M3 Pro in den iMac packen kann. Wie es zum Beispiel bei dem Mac Mini der Fall ist. Den kriegst du ja auch mit M2 Pro und mit dem M2.
Ja, ne? Ich denke, den wollen sie sich für vielleicht eine größere iMac-Version dann behalten.
Glaubst du, dass irgendwann nochmal ein größerer iMac kommen wird? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also ich selbst ja nicht unbedingt. Die Gerüchte sterben einfach nicht. Ja, wir haben jetzt das Update gesehen auf den M3. Wenn sie das gewollt hätten, hätten sie das auf jeden Fall schon machen können. Mit dem Pro, ja, zum Beispiel
sie hätten ja einfach nur das Design übernehmen können, größeres Display, das ist ja eigentlich jetzt kein Hexenwerk.
Das hat mal ein größeres Display. Wie gesagt, du hättest auch in den 24er den Pro.
Ja, klar, aber ich meine.
Aber ich denke nicht, dass das bei der Größe oder dass der Markt, dass es da Sinn macht, ja.
Ja. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber man hätte es ohne Probleme.
Ich bin nach wie vor überzeugt, dass gerade der iMac Pro, das Studio, dass Apple da einfach das Studio als Lösung sieht.
Klar.
Und das ist meiner Meinung nach auch die bessere Lösung. Aber das sehen andere, die halt Fans der All-in-Ones sind, halt ein bisschen anders.
Ich sehe das auch als bessere Lösung an, dass man erstmal frei ist in der Monitorwahl. Man muss kein Original-Apple-Kram kaufen und es ist nachhaltiger. Du musst jetzt nicht das Display mit wegwerfen, wenn du dir eine neue, leistungsstärkere Hardware kaufen willst. Es ist die bessere Lösung, das so zu machen, das Ganze.
Oder selbst wenn du sagst, okay, am Anfang vielleicht erstmal einen kompakteren oder einen günstigeren Monitor hinstellen.
Genau.
Und dann, wenn ich, je nachdem, wie das auch, der Studio wird ja wahrscheinlich eher mehr so im Semi- bzw. im professionellen Einsatz, also du verdienst hoffentlich dann auch Geld damit.
Sollte
ja,
man.
Weil der, das ist schon eine Investition, so ein Gerät, ja, gerade wenn in den höheren Ausbaustufen, ja, dann ist das nicht unbedingt was für den Heimanwender, ja. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt habe ich meine ersten 3-4 Jobs gemacht, das und das Geld verdient, jetzt stelle ich mir da von mir aus auch gerne ein Apple-Display hin oder so. Und dann kannst du halt das Upgrade auf das andere Display machen. Ja. Aber, boah, mein Gott, es soll ja auch Leute geben, die sich das Ding für die E-Mail zu Hause hinstellen.
Ja, ja.
Also es ist halt so schön, das erinnert mich so an den alten Cube und.
Ja, das soll es geben. Wie gut, dass ich noch ein bisschen mehr mache als nur E-Mails. Sonst hätte ich mich jetzt angesprochen.
Nee, ich habe dich jetzt nicht gemeint.
Ja, ja, ich faxe auch noch parallel, also von daher.
Mein Gott, dass jemand das Wort Fax noch sagt.
Das sagen, du, ich habe einige Kunden, ich muss auch dazu sagen, ich habe einige Kunden im Handwerksbereich. Und da ist oftmals, gerade wenn du noch so ältere Semester hast, das Wort Faxen oder generell nicht nur das Wort, sondern auch die Tat und das Umsetzen ist noch sehr oft verbreitet. Also da wird noch oft gefaxt. Und auch gerade bei Arztpraxen, gerade so Landarztpraxen, da wird auch noch gefaxt, was das Zeug hält. Das kannst du gar nicht, das kannst du gar nicht in Worte fassen.
Mein Landhausarzt macht auf jeden Fall schon seit längerer Zeit auch elektronische Krankmeldungen. Also von daher, also es gibt auch andere Beispiele.
Und vor allen Dingen, mein Landarzt, es ist ein junger, dynamischer Arzt, genau, eigentlich. Dass der noch faxt, das hätte ich nicht gedacht. Also der,
ach so,
da,
nee, okay, da, dein, nee, ja, meiner ist ja auch jung, dynamisch, aber ja, der ist wirklich ganz vorne mit dabei, ja.
Ja, es ist, da bin ich echt enttäuscht, dass der noch Faxen macht. Aber okay.
Ja, okay, es ist immer die Frage, mit wem, ja.
Ja.
Es soll auch noch Labore geben,
Ja. Aber gut, ich meine, wir sind ja froh, dass wir hier noch Landärzte haben.
Hatten wir aber nicht auch schon mal drüber gesprochen, wo ich gesagt hatte, ich bin da ganz angetan gewesen von der Software, die eingesetzt haben, wo sie die Ergebnisse aus dem Labor elektronisch auch direkt in die in ihre Anwendung übermittelt kriegen und so ein Kram, wo ich gedacht, oh Mann, also der ist wirklich im aktuellen Jahrhundert angekommen mit seiner Praxis, ja.
Das ist vorbildlich. Das ist bei uns leider nicht so der Fall.
Das ist wirklich. Ja, okay, aber ja, mein Gott, das ist auch immer eine Frage des Geldes, ja. Kostet natürlich auch alles Geld.
Ja, ich meine, für mich ist der Landarzt im Endeffekt nur dafür da, mich zum Facharzt zu überweisen.
Mich mal krank zu schreiben, nee, ja, dich eher weniger, aber.
Krank schreiben kann ich mich auch selber als Selbstständiger, das ist auch uninteressant.
Genau.
Einen gelben Schein kann ich mir auch an die Wand nageln, da habe ich auch nichts von. aber im Endeffekt ist das nur ein Arzt, wo du hingehst, wenn du zum Facharzt überwiesen werden willst. Also extreme Kompetenz kann ich da jetzt nicht feststellen bei meinem Hausarzt.
Ich sage ja, da immer mit unserem anscheinend so ein Glücksgriff. Ja.
Obwohl, wenn man sich seine Vita anschaut und das, was der alles gemacht hat, seine Facharztscheine, die er alle hat, wenn man sich auf seiner Homepage umschaut, dann muss der eigentlich schon extrem kompetent sein, aber das spiegelt sich jetzt nicht so unbedingt wieder,
wenn ich dorthin gehe. Ja, da hat vielleicht auch die Realität auf dem Land eingeholt. Ja.
Keine Ahnung. Ich meine, so lange macht er das noch nicht. 5 Jahre macht er das jetzt. Also, aber hier ist es ja auch ein bisschen anders, ne?
Ja, in der Stadt. Da gehen die Uhren noch anders bei euch auf dem Land.
Ja, ist nicht nur bei uns auf dem Land, generell auf dem Land. und das ist auch immer wieder, was ich feststelle, wenn ich so viele Podcasts höre, die sich so mit Gesellschaftsgeschichten beschäftigen und die so über ja politische Dinge sprechen. Das sind meistens Leute, die in der Stadt unterwegs sind und die auch das Bild einer Stadt haben, auch gerade wenn es um Mobilität geht. Aber Deutschland ist nicht nur Berlin. Das klingt jetzt blöd, das ist aber so. Oder es ist nicht nur Metropole Hamburg, Metropole München. Wir haben auch ländliche Wohngegenden und ländliche Realitäten. Ne? Das vermisse ich doch immer.
Ja, das ist auch, das ist ja, wie gesagt, bei allem nach wie vor immer noch ein Thema. Wir reden ja auch immer gerne mal über Internet beziehungsweise auch Mobilfunknetzausbau.
Das und, auch.
Wie gesagt, da kann die Telekom sagen, sie haben 99% abgedeckt, so viel sie wollen. Gerade in ländlichen Regionen, ja, häuft sich halt dieses 1%.
Ja, das ist, ja, aber auch die ganze, das soziale Zusammenleben ist auf einem Dorf eine ganz anderes als in einer Stadt zum Beispiel.
Das sowieso.
Ist,
ja,
da klar. Gehen die Uhren noch ganz anders und das ist die Realität.
Ja, wobei auch da hat sich die letzten Jahre meiner Meinung nach einiges getan, weil auch gerade durch einfach das Wohnen immer teurer wird, der es kann, natürlich auch weiter raus irgendwo mit seiner Familie halt geht.
Klar.
Wegen den Preisen.
Ja.
Und da hast du natürlich alleine schon das Problem mit der Pendlerei, wenn du eine Stunde oder so unterwegs bist. Klar, das Wochenende hast du noch, aber die Woche über siehst du halt so Nachbarn auch nicht. Und das war ja bei mir früher auch der Fall. Ich war ja auch so ein Nachbar. Ich bin morgens früh um 6 oder spätestens um 7 los, ja, und kam abends um 6, 7 nach Hause. Gerade jetzt um die Jahreszeit ist es dunkel, ja, wenn du losfährst, wenn du zurückkommst. Da ist auch keiner mehr im Garten oder so, ja. Da hast du einfach den Kontakt auch nicht, ja. Und wenn du dann gerade vielleicht frisch irgendwo hinziehst und einer bist, der, wie gesagt, den ganzen Tag im Prinzip wegen dem Job weg ist, dann hast du da auch ein ganz anderes Verhältnis oder da baut sich auch kein Verhältnis unbedingt zur Nachbarschaft auf, ja. Außer du bist halt wirklich dann wieder so jemand, wie gesagt, du hast dann die Möglichkeit auch mit dem Garten oder so, dass du da irgendwie oder über die Aktivität, die du selbst vielleicht auch in der Dorfgemeinschaft einfach auslebst, ja, über den Verein, über andere Möglichkeiten, die sich da einfach ergeben, dass du da halt aktiv bist und da den Kontakt halt zur Nachbarschaft kriegst. Aber wenn du da zum Leben oder zum Wohnen bist, ja, und dein Beruf wirklich oder dein Job halt so weit weg ist, ja, dass die Pendlerei da einfach dir vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht, dann wird's natürlich schwierig, ja.
Das ist korrekt. Wenn du das nur als deine Schlafstätte siehst, das Ganze, dann ist es schwierig, ne?
Ja, okay. Ja. Wie gesagt, du kannst ja auch ein schönes Haus und Grundstück haben, aber das ist halt immer die Frage, wie viel Zeit bleibt dir dann für den Kontakt überhaupt noch? Kannst du dich in der Gemeinschaft oder in der Gemeinde überhaupt noch irgendwie einbringen? Beziehungsweise bist du auch so ein Vereinsmensch, der vielleicht in den Sportverein geht, in den Gesangsverein geht, in den Schützenverein geht? Der vielleicht auch über die Kinder vielleicht noch in die Kerwe oder so reinkommt, ja, dass du da vielleicht noch was hast, ja. Oder Fasnacht, ja, bist du überhaupt ein Fasnachter, ja, weil das ist ja auch in einigen Regionen beziehungsweise Gemeinden ja auch hier gerade auch mit der Fasnacht noch so ein aktives Thema, weil wenn du da nicht der, ich bin auch kein Fasnachter, ja.
Ja,
das wäre jetzt auch nicht so meins, aber.
Es gibt so gewisse Veranstaltungen, wo ich zum Beispiel hingehe, um einfach Präsenz zu zeigen, um einfach auch am Gemeindeleben
teilzunehmen. Ja klar, so die Kerbe oder so, das ist ja nochmal so ein Thema.
Ja, genau. Das ist bei euch wohl so. Bei uns ist zum Beispiel so ab und zu Wochenmarkt oder auch Weihnachtsmarkt oder
solche Dinge. Ja, okay, dafür sind wir zu klein. Markt gibt's bei uns nicht, ja.
Ja, okay. Aber solche Dinge, da muss man sich einfach sehen lassen, wenn man zum harten Kern der Dorfgemeinschaft zählen möchte oder wenn man inner Circle sein möchte, wie man so schön sagt. Das klingt jetzt doof,
oder
aber auf dem Dorf.
Kneipe am Ort, der Stammtisch.
Und so. Nein, genau. Der Stammtisch jetzt nicht, aber die Uhren gehen halt auf dem Dorf, wenn man
ein bisschen anders.
Gehen halt ein bisschen anders. Und
ich weiß noch ganz genau, wie wir eingezogen sind, ja, und waren dann drin im Haus und waren einigermaßen fertig mit Einrichten etc. Hat es an der Tür geklingelt und das war der Gesangsverein.
Okay.
Die haben direkt geklingelt. Und dann kam die Feuerwehr noch und dann kam der Sportverein noch. Also alle Vereine hier im Ort kamen dann nach und nach und haben sich vorgestellt und haben auch mal angefragt, ob man nicht Mitglied werden will. Also das, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Vereins, also nicht so für alle Vereine. Ja, gerade Gesangsverein ist ja auch nicht so meins. Aber das fand ich auch gerade als Neuer im Ort sehr angenehm, ja.
Das ist ja auch ich sag mal, auch gerade zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr, es ist das beste Beispiel, die sind ja bei uns zum Beispiel im Ort nicht nur dafür da, wenn es irgendwo brennt, sondern auch, wenn es irgendwo Überschwemmungen gibt. Das ist ja auch bei anderen so, ist ja nicht nur bei uns so.
Ja, genau.
Die Feuerwehr setzt sich auch für andere Dinge ein. Zum Beispiel wird bei uns die Tannenbäume werden von der Feuerwehr abgefahren, genau. Etc.
Bei uns auch. Jugendfreizeit.
Gewisse Maßnahmen, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo was überschwemmt worden ist oder der Graben geschützt werden muss, etc., dann, also das vermischt sich alles so ein bisschen auch mit den Gemeindearbeiten oder mit dem Bauhof. Also bei uns geht das so ein bisschen Hand in Hand, die arbeiten mit dem Bauhof und mit der Freiwilligen Feuerwehr, die geben sich alle so ein bisschen die Klinke in die Hand oder auch die Arbeiten in die Hand. Das ist, wie gesagt, auf dem Dorf nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Aber gut, darüber könnte man über das Dorfleben ganz eine ganz andere Podcast-Serie machen.
Ich wollte gerade sagen, kannst du einen eigenen Podcast machen?
Ja, das ist interessant. Und auch mal die Vergleiche einzustellen, dass auf dem Dorf, wie gesagt, die Uhren ganz anders ticken und auch der Zusammenhalt, sofern man sich auch an die Regeln hält, die so in so einem Dorf-Ökosystem oder in so einem Zusammenleben abspielen, wie gesagt, der Zusammenhalt ist ein ganz anderer. Und ich persönlich möchte gar nicht in die Stadt ziehen, weil so die kleinen Dienstwege, die so im Dorfkern oder im Kern der Bevölkerung stattfindet, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack als in der Stadt, nach meiner Meinung.
Also ich könnte auch mitten in eine Stadt ziehen, kommt immer darauf an, welche Stadt und welches Viertel, aber wie gesagt, Stadt hätte ich auch nicht so das Problem. Klar, man hat so ein paar Ideen und Vorstellungen, gerade wenn man halt da hinginge, und wir haben ja 200 etc., da hast du noch ein paar andere Bedingungen. Aber wenn ich jetzt alleinstehend oder so wäre, gar kein
ja,
Thema,
aber
könnte ich auch mitten in die Stadt.
So das große Thema der Vernetzung, eine Hand wäscht die andere und so, das ist auf dem Dorf eine ganz andere Geschichte, sofern du dich natürlich auch vernetzen willst. Aber ich bin der Meinung, wenn du dich dazu entscheidest, das ist meine persönliche Meinung, auf das Dorf zu ziehen oder auf ein Dorf zu ziehen, egal wo es ist, dann musst du auch bereit sein, dich zu vernetzen. Sonst bist du immer der Außenseiter. Du musst versuchen, dich zu committen, sich zu sozialisieren im Dorf, sonst wirst du immer dazugezogen und der Außenseiter sein. Das ist so. Das sehe ich immer wieder.
Ja, wobei das Image wirst du wahrscheinlich nie richtig los, der Zugereiste.
Ja. Naja, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber wenn du dich an die Spielregeln hältst, die ich jetzt ja nicht alle noch erläutern will, die sind ja immer so ein bisschen anders, von Dorf zu Dorf, sage ich jetzt mal, hast du es auch leicht, dich da einzugliedern. Sofern natürlich die Leute dich lassen, mitzuspielen oder dich mitspielen lassen, sage ich jetzt mal.
Ja, ich sage mal, das hat nicht unbedingt was miteinander zu tun, weil, wie gesagt, du kannst dich da einbringen und akzeptiert werden, wie du willst, aber trotzdem bist du ja dazugereist. Wie gesagt, mit den Kindern oder so sieht das vielleicht dann nochmal anders aus, weil die werden ja im Ort dann auch groß, haben den Kontakt zu den anderen, hoffentlich, ja. Das ist nochmal so ein Ding, aber du selbst, mein Gott, das ist halt einfach so, ja. Du kamst halt vor 20 Jahren, bist halt hierher gezogen, ja. Du bist dazugereist, ja. Das ist halt so, ja. Aber mein Gott, das ist.
Ja.
Muss ja nicht negativ sein.
Nein, wie gesagt, aber ich stelle es immer nur wieder fest, dass das Dorfleben nochmal eine ganz andere Nummer ist als
ja, das sowieso. In der Stadt. Ja. Das sowieso.
Ja. Okay, gut. Da haben wir jetzt auch über die Dorfromantik gesprochen. Übrigens ein schönes Brettspiel, Dorfromantik, kann ich jedem empfehlen.
Gibt es das nicht auch als iOS-Version?
Weiß ich nicht, ich habe das Brettspiel.
Ich bin der Meinung, da gibt es eine iOS-Version.
Keine Ahnung, muss ich. Aber die kam dann
nach dem
Brettspiel raus, ne? Glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ist, glaube ich, auch Spiel des Jahres 22 oder 23, irgendwas, aber irgendein Jahr hat das Ding gewonnen oder in irgendeinem Jahr war es Spiel des Jahres, ja. Okay. In diesem Sinne.
Ja, aber was ist das hier? Dorfromantik, das Brettspiel zum PC-Indie-Hit?
Hä?
War das Spiel doch vorher da?
Okay, wie gut, das wäre nochmal.
Ich habe gedacht, das wäre ein Brettspiel. Nee, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich lese jetzt gerade nur diese eine Überschrift. Ich hätte auch gedacht, es wäre ein Brettspiel gewesen, was dann umgesetzt wurde.
Das war auch meine Meinung, aber es kann natürlich auch genau das Gegenteil sein. Würde mich jetzt nicht wundern.
Okay. Oh, ja, auf jeden Fall ein gutes, ein schönes Spiel.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Okay, Mensch, da haben wir heute aber viel durchgenommen hier. Dorfromantik, Dorfleben.
Genau.
Freiwillige Feuerwehr.
Ja.
Ja, gut. Bevor wir jetzt noch länger über die kuriosesten Auswüchse vom Dorf sprechen,
ja,
schauen wir doch mal, wie es weitergeht mit Apple. Und wir werden das diese Woche oder nächste Woche weiter beobachten. Und wir werden dann irgendwann am nächsten Wochenende eine neue Sendung aufnehmen. Wahrscheinlich nicht am Freitag. Das wird sich eventuell wieder auf Samstag oder Sonntag einspielen in irgendeiner Art und Weise. Ja. Hm. Wir müssen ja Rücksicht nehmen auf die arbeitende Bevölkerung, in dem Fall auf dich.
Genau, da ist nichts mehr mit, also zumindest mal vorläufig erstmal nichts mit, stopp, Homeoffice kann ich freitags in Zukunft eh nicht mehr machen, wegen
Besprechungen,
beziehungsweise Meeting etc. Stimmt, ja, das werde ich wahrscheinlich so eh nicht mehr machen können in Zukunft.
Die sind dann clever, dass sie das auf Freitag legen, die ganzen Besprechungen.
Ja, wie man es nimmt,
Ja, naja, gut. Okay, in diesem Sinne, also bis nächste Woche dann
irgendwann. Bis dann,
genau. Ciao, tschüss. Ciao.